Und diese Ebene des Zuhörens, die ja diesen Raum öffnet, diesen Resonanzraum öffnet, die führt ja zu mehr Verbindung. Und selbst wenn ich nur zwei Menschen dabei zugucke, die das in einem Interview vielleicht machen, dann wird dieser Raum in mir auch geöffnet. Und ich habe quasi wieder so ein Gefühl, so ein Referenzerlebnis, wie du es ja immer so schön nennst, ne? Für diesen Raum.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit dem Spiegeljournalisten Stefan Schulz. Stefan hat, angeregt durch das Modell der sechs Haltung, ein Modell zur Entwicklung neuer Perspektiven für ein reiferen Journalismus entwickelt. Seine Überlegung zu einem integralen Journalismus teilt er auch als Moderator der Themengruppe Journalismus und Haltung in unserer Community haltung-erweitert.de. In dieser etwas längeren Folge beleuchten wir die unterschiedliche journalistische Haltung zu den drei Ebenen Fakten, Interpretationen und Gesprächsniveau und zeigen Entwicklungsansätze. Wir gehen der Frage nach, wie können wir die Art, wie wir Journalismus machen und erleben, versöhnlich zum Thema machen und möglichkeitserweiternde Perspektiven finden. Stefan fragt, wollen wir einfach nur Recht haben und die aus unserer Sicht richtige Ideologie in der Welt stärken? Oder wollen wir auch zuhören, dazulernen und die anderen zum Zuhören einladen?
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich mal wieder, Stefan Schulz zu begrüßen. Hallo Stefan.
Hallo Martin, ich freue mich auch.
Stefan, wir sehen uns ja immer wieder so über die Jahre und ein großes Thema beschäftigt uns immer Journalismus und Haltung. Da haben wir auch in unserer Community haltungerweitern.de eine eigene Gruppe, wo du auch immer ganz tolle Impulse reinbringst, weil es dir ein Herzensanliegen ist. Du bist Redakteur beim Spiegel. Was genau ist das, was dich im Zusammenhang Journalismus und Haltung besonders interessiert?
Ja, ich habe ja mehrere Jahre lang mich damit schon beschäftigt und habe sehr lange immer gedacht, dass es um den Journalismus geht und um den besser zu machen, und bin jetzt so seit einem halben Jahr ungefähr davon abgekommen und habe tatsächlich gemerkt, es geht eigentlich um noch mehr. Es geht nämlich darum, was wir mit dem Journalismus erzeugen. Und habe dadurch nochmal mich an mein Studium erinnert und habe tatsächlich einen etwas angestaubt klingenden Begriff nochmal rausgekramt, und zwar den der Infosphäre. Das war mal so in den 80er, 90ern in der Medientheorie sehr en vogue, und habe gemerkt, dass da sehr viel drin steckt, und habe mein Modell jetzt in die Richtung entwickelt.
Was ist denn die Infosphäre? Ich habe ja jetzt ja keinen Journalismus gelernt.
Also, das, kannst du dir das so vorstellen? Du überlegst dir, woraus die Gesellschaft besteht, dann kann man die ja in Systeme unterteilen, ne? Also Luhmanns Systemtheorie zum Beispiel. Dann hättest du so vielleicht eine ganz große Blase, das ist dann die Gesamtgesellschaft. Dann hättest du in dieser Blase mehrere weitere kleinere Blasen, zum Beispiel das Politiksystem, das Wirtschaftssystem, das Mediensystem tatsächlich auch, die Wissenschaft, die Kultur und so weiter. Und dann kannst du natürlich noch mal kleiner gehen. In diesen Blasen gibt es dann noch mal kleinere Blasen, zum Beispiel einzelne Institutionen, Organisationen, Unternehmen, die dann eben auch die Player in dieser Infosphäre sind. Und in denen drin dann noch mal ganz klein wir einzelnen Menschen, wir einzelnen Individuen mit unseren psychischen Systemen, ne? Und die Infosphäre wäre so ein so ein Link zwischen all dem. Also wo man wirklich sagen kann, das verbindet diese ganzen Systeme miteinander. Also klar, die sind auch auf alle möglichen anderen Arten noch miteinander verbunden. Du, man spricht ja von strukturellen Kopplungen. Jeder von uns liest und guckt und hört auf irgendeine Art. Dieser Podcast gerade ist Teil der Infosphäre. Ne? Also alles, was irgendwie an Input erzeugt wird, worüber Menschen dann nachdenken oder reden, kann auch sein, ich rede an der Supermarktkasse mit jemandem kurz. Es kann auch ein russischer Propagandabot sein, der irgendwas auf Twitter verbreitet, irgendeine Lüge. Das kann halt auch der Spiegel sein oder das kann dein Podcast sein. Und all das erzeugt in all diesen Systemen gewisse Prozesse, die dazu führen, dass diese Systeme sich in bestimmte Richtungen weiterentwickeln. Halt entweder wirklich weiter oder zurück oder wie auch immer. Oder stehen bleiben auf dem. Ne? Das ist ja eigentlich, man könnte sagen, alles, was in unseren Köpfen erzeugt wird, das ist die Infosphäre. Also wir alle sind die Infosphäre.
Ich kenn so ein anderes Wort, und das ist genauso abstrakt, der Geiststrom. Ja. Also das, was von Gehirnen in Sprache, in Informationen auf alle mögliche erdenkliche Weise irgendwo irgendwie von irgendwem erzeugt wird und Teil dieses Weltgeiststrom ist, da eingespeist wird. Und das ist dann sozusagen das, in dem unsere Gehirne stattfinden.
Das ist ein sehr schönes Wort. Also da würde ich jetzt eher noch denken an, keine Ahnung, Gott sendet irgendwas in unsere Köpfe oder so, wenn ich meditiere, aber könnte man auch so nehmen,
Na,
ja.
wenn wir den mal rauslassen, dann produzieren wir alle ja irgendwelche Geistinformationen. Du erzählst deinem Kind, so ist die Welt, das ist groß, das ist klein, das ist gut, das ist schlecht. Und in dem Moment wird es hier angekoppelt an eine bestimmte Art zu denken. Ja. Meine Tochter fragte mich jetzt so, wie meine Verwandten, also meine Vorfahren, den Krieg erlebt haben. Ja, und dann dachte ich, ach, dann bin ich nochmal so eingetaucht, so in diese 70er Jahre, wir erzählen vom Krieg, Atmosphäre. Und dann dachte ich auch so, ach, guck mal, da bin ich so ein Gehirn, das kommt hier an in Deutschland, ja, hört so zu und die erzählen sich alle von einem Krieg, den ich ja nie erlebt habe. Und alle erzählen immer von einem Krieg, einem Krieg, einem Krieg. Und mein sozusagen Geiststrom in Deutschland war halt gefüllt von diesen Informationen.
Ja, das heißt, deine Konzepte von Krieg, sind daraus entstanden.
Genau. Und meine Infosphäre, also die Informationen in meiner Atmosphäre, wenn ich so übersetzen würde, waren halt zu der Zeit geprägt von dieser Art von Gedanken. Ne?
Ja, ganz genau. Und ja, und das ist auch gut, was du gerade sagst, deine Infosphäre. Also, ich würde dich nochmal unterscheiden. Ich würde sagen, das wäre dann eben eher dein Ausschnitt der Infosphäre, aber da sieht man eben auch, dass natürlich es gibt nicht die Infosphäre, ne? So wie es nicht die Medien gibt oder irgendwas, sondern die hat natürlich verschiedene Felder und je nachdem, in welchen Feldern wir so aufwachsen, was so unser Biotop, Soziotop ist, denken und fühlen und funktionieren wir auf eine bestimmte Art. Genau.
Ja, das mag ich manchmal. Wenn ich mir den Geiststrom wie so einen Fluss vorstelle, dann kann ich ja an tausenden Stellen in diesen Fluss einsteigen. Und jedes Mal ist es ein anderer und doch ist es Teil von was Ganzem.
Ganz genau. Außerdem steigt man dann hier in denselben Fluss.
Die Infosphäre ist immer anders und doch erzeugt sie sich in Selbstähnlichkeit wieder selbst.
Ganz genau. Ich dachte gerade noch, ein drittes Wort, was vielleicht auch noch ein bisschen gängiger ist, wäre ja kollektives Bewusstsein. Ne? Das könnte man auch noch, das wäre auch Teil dieser Infosphäre.
Ja, wobei da natürlich der Haken ist, dass es ein Bewusstsein suggeriert, was vielleicht in dieser Infosphäre nicht immer da ist, da sie auch auf das Unwillkürliche
Richtig, genau. Es gibt auch ein kollektives
wirkt.
Vorbewusstsein und Unbewusstsein, ja.
Das kollektive Unwillkürliche.
Das kollektive, Unbewusste, Unbewusste, ja.
Genau, das heißt, wir reden über einen großen, weiten Fluss, ne, der auch mal zum Sumpf und zum Morast wird. Und du hast jetzt ein Modell entwickelt, um so ein bisschen sortierter da drauf schauen zu können.
Ganz genau. Ja, vielleicht bevor wir zu diesem Modell kommen. Warum ich das sozusagen überhaupt gemacht habe. Und was ich mir so gedacht habe, man kann natürlich diese ganzen Systeme, die ineinander verschränkt sind, ne, man kann ja von allen Seiten daran ziehen. Ich bin aber nun mal Journalist. Das heißt, ich habe mir überlegt, das, was ich seit 20 Jahren mache, wie kann ich das denn besser machen, um mein bestmöglichen, gesellschaftsdienlichsten, lebensdienlichsten Beitrag zu leisten, ne? Aus meinem, sozusagen aus dem, was ich für Möglichkeiten habe. Und da habe ich halt gedacht, eigentlich ist es ja so, dass so Massenmedien, bei denen ich arbeite, dass die Qualität, also quantitativ sinkt ja unser Input in diese Infosphäre, ne? Wir haben ja eine riesige Content-Flut. Jeder geht inzwischen auf Sendung, auch nicht mehr nur Menschen, sondern auch verstärkt Bots und die KI. Das heißt, eigentlich ist es ja so, wenn du dir das vorstellst, als vielleicht dann in dem Fall nicht als Fluss, sondern wirklich als großen Ozean, dann werden ja die Tropfen, die wir jetzt da als Spiegel zum Beispiel da reintun, werden ja immer kleiner im Verhältnis zu diesem Ozean, ne? Also der schwillt halt total schnell an und unser Input, der schwillt vielleicht nicht an, der wird vielleicht sogar weniger, weil wir kleiner und unbedeutender werden. Aber qualitativ ist das eben doch noch sehr wichtig. Also das sieht man ja immer, wenn es eine große Krise gibt, eine Pandemie oder den Kriegsausbruch in der Ukraine, dass die Leute dann verstärkt zu den klassischen Medienmarken zurückgehen und sich dann wieder doch stärker an denen orientieren. Das heißt, wir sind vielleicht quantitativ, schrumpfen wir, aber qualitativ sind wir nach wie vor, dass wir eine wichtige Stimme sind in diesem Ganzen, ne? Und das hatte mir halt die Hoffnung gegeben, dass ich gesagt habe, okay, dann wäre es ja umso wichtiger, dass wir in diesem bescheidenen Rahmen, den wir überhaupt noch wirkmächtig sind, dass wir das bestmöglich machen, ne? Also, dass wir auf die reifste Art und Weise unsere Beiträge leisten zu dieser Infosphäre. Und das war eigentlich das neue Paradigma an diesem Modell, dass ich gesagt habe, bis jetzt bilden sich Journalisten ja gerne ein, wir stehen so am Rand, sind so die unbestechlichen, objektiven Beobachter und gucken so auf die Systeme und dann beschreiben wir die so von außen. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Wir sind ja genauso an diese ganzen Systeme angebunden. Und ich glaube, wenn man es dann eben an der Infosphäre festmacht und man sagt, okay, wir sind ja nicht nur Teil dieses Systems Infosphäre, ne, also was uns dann auch durchdringt und beeinflusst, sondern wir beeinflussen halt stärker als sehr viele andere Akteure, die sonst wo arbeiten, mit dieser Infosphäre. Das heißt, wir haben eine riesengroße Verantwortung. Weil wenn wir das gut machen, dann profitieren alle anderen auch davon. Von einem einzelnen Menschen und seiner Psyche, dem ich vielleicht nicht ständig Angst einimpft, damit ich mehr Klicks kriege, bis hin zu politischen Machtstrukturen, kulturellen Bedeutungszuschreibungen, alles. Und das war der Grund, warum ich dieses Modell jetzt sehr stark darauf fokussiert habe.
Jetzt sprichst du auch so ein Dilemma an, ja, was wir auch jetzt in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben, dass du sagst, oh, die Relevanz der klassischen Medien nimmt zu in Krisen. Weil dann schaut man nochmal auf den Qualitätsjournalismus und so weiter, ne? Sodass ja viele gesagt haben, Trump als Beispiel war ein Segen für den Journalismus, weil die Leute mehr geguckt haben. So nach dem Motto, was hat er wieder gemacht? Was hat er wieder gemacht? Was hat er wieder gemacht? Ja? Also du hast das Aufregertum, ja, das sozusagen den Aufmerksamkeitsfokus wieder stärker auf diese Medien führt. Und dadurch hast du dieses Verantwortungsdilemma, so, wir sind relevanter in der Krise. Ja, in Form von unserer Verantwortung ist relevanter und sie spielt uns in die Karten, weil wir kriegen mehr Klicks.
Ja, eben. Also ich würde gerade das Beispiel ist, glaube ich, eher ein Negativbeispiel, ne?
Ich würde sagen, das ist ja das Dilemma, ne? Dass der Journalismus ja da so auf der einen Seite sich den Klicks verpflichtet fühlt und auf der anderen Seite der Qualität. Ne?
Ja, man könnte auch sagen, Ethik gegen BWL.
Ja, genau.
Ja, eben und genau. Also ich sage aber vielleicht, was du meintest, ne? Wenn wir dann immer unsere Chance haben, jetzt ist eine Krise, jetzt kommen die Leute mal wieder mehr zu uns und wir uns dann aber eben auch nicht wirklich reif verhalten, dann kommen die Leute vielleicht irgendwann gar nicht mehr zu uns.
Ja, das ist ja ein großes Dilemma. Ich bin ja auch für einige Medienhäuser tätig, die ja auch sagen, so, die haben ja den Staatsauftrag, ne, für alle relevanten Informationen zu machen. Und die haben immer größere Probleme. Ja, wer sind denn alle Bürger? Ne? Und wie werde ich denen eigentlich gerecht? Ne? Aber erklär uns dein Modell. Du hast das ja mal so in der Systematik gebracht, damit man sich da ein bisschen orientieren kann.
Genau. Also Kern ist eine, ich habe es mal eine Reifematrix genannt. Die besteht aus momentan 15 Feldern, 5 mal 3. Und also die 5 in dieser Gleichung, das wären mal die 5 im Journalismus relevantesten Reifestufen. Also könnten wir an dein Modell andocken, was wahrscheinlich viele kennen, von gemeinschaftsbestimmt konformistisch bis systemisch autonom. Oder, keine Ahnung, Spiral Dynamics blau bis gelb.
Das heißt, die Fähigkeit, mit höherer Komplexität, multiperspektivischer mit Informationen umzugehen, also das nimmt zu. Ja, je entwickelter wir sind und je mehr unser Ich eben komplexitätsfähig wird und entsprechend haben wir einen anderen Zugang zur Infosphäre.
Richtig. Und produzieren eben auch entsprechende Inhalte für die Infosphäre, ne? So, genau. Ja, das ist super zusammengefasst. Jetzt ist es dann so, ich habe es dann nochmal in drei Linien aufgeteilt, weil das allein wäre noch zu unpräzise. Und zwar bin ich da auch wieder einfach von mir als Journalist ausgegangen. Wir reden ja in den Redaktionen sehr oft über die Inhaltsebene. Und die kann man ja nochmal in zwei Linien aufsplitten. Das eine sind dann die Fakten, das andere sind die Interpretationen. Ne? Allein das ist ja schon oft schwierig und mischt sich miteinander und wird gar nicht genau unterschieden. Aber wenn es wirklich mal so super penibel unterscheidet, könnte man sagen, ne, die Fakten sind halt einfach wirklich die objektiven, messbaren Daten, die ich produzieren kann. Wenn ich jetzt über einen Mord berichte, dann ist der um 8:13 Uhr passiert vielleicht und nicht um 8:14 Uhr. Ne? Und wenn wir jetzt mal weglassen, dass wir Zeit auch nur irgendwie willkürlich eingeteilt haben in irgendwelche Messkategorien, so, aber wenn wir einfach mal sagen, es ist Konsens, dass wir Zeit so messen, dann wäre ein objektiver Fakt, der Mord hat um 8:13 Uhr stattgefunden. Das kann ich messen, das kann ich wirklich einfach objektiv, diese Art von Daten sind mit Fakten gemeint. Und Interpretationen wären dann eben alles, was ich an Bedeutung dem zuschreibe. In dem Fall, keine Ahnung, der Mörder war offenbar Frühaufsteher. So, oder relativ Frühaufsteher. Das wäre ja dann auch schon, für mich wäre es früh, für dich nicht. Also da wären es dann schon, das wären halt Interpretationen. So. Das wäre mal so nur die Inhaltsebene. Da gibt es zum Beispiel das Modell von Paul Watzlawick, der nennt das Wirklichkeit erster und zweiter Ordnung. Ne? Also die erste Ordnung sind wirklich einfach nur die Daten, die Fakten und die zweite Ordnung wären die Interpretationen. So, und dann habe ich mir gedacht, das reicht aber noch nicht. Es gibt noch eine dritte Ebene, das wäre dann die Metaebene. Und das ist dann eben die Art und Weise, wie wir diese Fakten und unsere Interpretationen darüber miteinander austauschen. Also, habe ich recht und knall dir die Fakten um die Ohren oder versuche ich in einem Diskurs vor allem zuzuhören und möglichst viele andere Fakten und Interpretationen noch mit einzusammeln und mitzudenken und was mache ich dann damit? Ne? Das wäre dann die Meta-Ebene und das wären sozusagen diese drei Entwicklungslinien, die man sich angucken kann und die führen eben auch alle drei durch diese 5 Stufen, die ich mir angeschaut habe.
Das heißt, der Blick auf die Fakten, der Blick auf die Interpretation, der Blick auf das Gesprächsniveau, wie reden wir, also die Art der Kommunikation und das in Beziehung gesetzt zu Haltung, zu Entwicklung, ja, wie wir eben sinngebend, realitätsbildend unterwegs sind, ob wir eben sagen, es ist eine dualistische Schwarz-Weiß-Welt, ja, oder eine Welt der Ratio. Oder eine Welt, die wir eben auch in ihren Gegenteilen, Paradoxien und Dilemmata erkennen können.
Wenn man das jetzt mal so durchgeht, also wie gesagt, du gehst ja von den Stufen aus, da könnte man ja sogar sagen, da gibt es ja immer so die Annahme, dass die Leitlinie die Kognition ist, dann strahlt das natürlich auf all diese drei Linien auch ab. Ne? Also fängt an mit, wenn ich noch gar nicht, also von meiner Kognition her in der Lage bin, kritisch zu denken, analytisch zu denken, oder es gibt ja dann auch diesen Begriff der dritten Perspektive, ne? Also ich stehe sozusagen außerhalb von ich und du und guck mal von außen mir das Setting an. Wenn ich das alles noch nicht kann, dann kann ich auch nicht wirklich analytisch denken, dann kann ich auch nicht wirklich Fakten von Meinung überhaupt unterscheiden und dann hänge ich in so einem präfaktischen verschwörungstheoretischen Sumpf, ne? Also dann könnte man sagen, da ist dann wirklich die Infosphäre so ein Sumpf. Also da wäre der Fluss sehr morastig und ja. Und vielleicht gibt es dann auch noch ein System drumherum, wo das dann auch noch so gepusht wird, weil das ja auch gewissen Machtinteressen dient, sagen wir mal, so ein Propaganda-Russland, ne? Wo ich dann wirklich auch von den ganzen Zugängen zu Informationen vor allem halt interessengesteuerte Verschwörungstheorien bekomme und aber auch sozusagen vom Bildungssystem her vielleicht nie gelernt habe, das wirklich voneinander zu entscheiden, analytisch zu denken, dann hänge ich halt in so einem präfaktischen Sumpf. Jetzt auf der Faktenebene und ich hänge auf dem Interpretationsniveau eben auch auf so einem Blick, wo ich Fakten und Meinung gar nicht unterscheiden kann. Und oft ist es dann noch gepaart auf der Ebene des Gesprächsniveaus mit, ich habe es Doktrin genannt. Also wäre das Gesprächsniveau, wäre so, es gibt so eine absolute Wahrheit, eine Hauptperspektive, zum Beispiel der Krieg ist gar kein Angriffskrieg, sondern ein Verteidigungskrieg und dieser Doktrin müssen sich alle unterordnen und alles, was davon abweicht, wird unterdrückt. Und teilweise musst du vielleicht sogar existenzielle Konsequenzen fürchten, wenn du davon abweichst.
Ja, das ist ja auch schön zu beobachten im US-amerikanischen Wahlkampf, wie da halt irgendwas irgendwie gesagt wird, was viel Aufmerksamkeit zieht. Wo man denkt, ey, ist ja total absurd und trotzdem wird's ja von den News aufgegriffen und als relevantes Thema inszeniert und man muss sich auch fragen, okay, ist es nur relevant, um Aufmerksamkeit zu ziehen, weil es so idiotisch ist oder geht's um irgendeine Klärung?
Ja. Naja, und sind die Leute, die das verbreiten, beziehungsweise die Leute, die das dann eben aufnehmen, konsumieren, sind die eigentlich schlauer als das, was da geredet wird? Ne? Also das kommt natürlich auch noch oft dazu. Also es gibt es übrigens auf den Reifestufen darüber auch noch. Ne? Ich kann mich ja auch dümmer stellen, als ich bin. Das tun zum Beispiel auch, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, auch nicht nur beim Spiegel, auch bei anderen Medien, aber das tun Kollegen auch gerne mal in Kommentaren. Ne? Dass sie dümmer, schlichter, einseitig die Wahrheit darstellen, als wenn du jetzt mit ihnen beim Essen darüber redest, aber in ihrem Text klingt es halt so, als seien sie da stramm auf irgendeiner ideologischen Linie, ne? Also.
Was ist dafür der Treiber, würdest du sagen? Weil das ist ja so ein bisschen der Vorwurf oft, ja, oder ich sehe es ja auch manchmal, wenn ich in irgendwelchen Newsportalen bin, wo ich diese, allein die Headlines dann sehe und sage, ach nee, ach Gottchen, ja, ach, ja, jetzt wollt er uns reinreiben, jetzt wollt er, dass wir klicken und jetzt überspitzt das extra, ne? Macht so ein bisschen gemein und so, ne, damit so diese Dopaminerregung entsteht. Ne?
Ich glaube, es gibt mehrere Treiber. Ne? Und so ganz genau lässt sich das natürlich immer nicht zurückverfolgen, weil man in die Leute nicht reingucken kann und selbst wenn man sie fragt. Aber ich würde sagen, das, was du gerade gesagt hast, das wäre ja dann der betriebswirtschaftliche Treiber. Ne? Der fundiert aber auf dem, was du auch gesagt hast, nämlich, dass natürlich gewisse Infos, gewisse Spins, gewisse Darstellungen, oft sind es ja auch über die Bilder, ne? Das kapert unser limbisches System. Das schüttet gewisse Hormone aus. Ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich oft eher Cortisol und Noradrenalin, worüber man die Leute kriegt. Oder unser autonomes Nervensystem, was dann eben in den, wo der Sympathikus aktiviert wird. Also alles, was irgendwie Aufregung, Erregung in irgendeiner Form erzeugt, Angst, Wut, Empörung. Das ist ja nun mal leider nachweislich so, dass unsere Psyche über Millionen von Jahren so strukturiert wurde, dass sie darauf stärker anspringt. Ne? Es ist einfach Gefahr stärker unsere Aufmerksamkeit aktiviert und auch länger bindet, als wenn du irgendwas schreibst, ist alles in Ordnung und alle haben sich lieb. Denkst du so, ja, okay, ist ja alles gut, muss ich mich ja nicht mit befassen. Dieses Zusammenspiel von, das macht unsere Psyche sowieso, so ist die gestrickt und hey, daraus haben wir doch mal ein Geschäftsmodell gemacht, was ja leider jetzt auch dann eben durch die Algorithmen von sozialen Medien nochmal verstärkt wurde, ne? Wo dann ja auch die redaktionellen Massenmedien wieder darauf reagieren, das dann eben auch dann noch mehr machen vielleicht als vorher, ne? Also das ist so eine unheilige Allianz und wenn man es jetzt noch weiter aufzieht, dann könnte man sagen, guck dir das Politiksystem an, die parlamentarische Demokratie. Es geht ja darum, dem Wähler zu zeigen, wo sind denn die Unterschiede zwischen den Parteien und das möglichst herauszuheben, damit die dann eben sagen, okay, ich nehme jetzt das und das, also keine Ahnung. Man kennt das von Waschmaschinen. Wenn du da dir eine neue Waschmaschine kaufst und da sind 20 Modelle und du musst eigentlich wirklich sehr genau hingucken, was sind denn jetzt denn auch die Unterschiede. Bei Scholz und Merkel im Wahlkampf war das ein bisschen so, aber das Problem, was halt dahinter hängt, ist, du tust ja dann so, auch teilweise eben gekünstelt, als seien da riesengroße Unterschiede zwischen den Leuten, die du wählst. Und in Wahrheit ist es aber ja so, dass die Parteien, die in der Opposition sind, die finden prinzipiell mal ganz viel schlecht von dem, was die Regierung macht. Und wenn sie dann selber in der Regierung sind, dann machen sie gefühlt 90% genauso. Zumindest wenn es jetzt Parteien aus dem demokratischen Spektrum sind. Und das spielt da halt auch noch mit rein, ne? Also wir haben eine Psyche, die auf Gefahr geeicht ist. Wir haben journalistische Geschäftsmodelle, die das ausbeuten. Und wir haben eine Opposition, die dem ständig Futter gibt, indem sie halt dann auch die ganzen negativen Sachen überbetont.
Es ist ja das Fatale, ne? Wenn du, ich sag mal, eine AB-Test machst, also wenn du testest, aber wenn ich so sage, wie viel klicken, wenn ich so sage, wie viel klicken, ja, das gibt's ja in ganz vielen, landest du konsequenterweise beim Trash. Ja. Und das ist ja das, was wir mit TikTok, YouTube, Shorts oder was auch immer sehen. Dieses, ich nibbel an deinem Gehirn rum und sauge Aufmerksamkeitsfokus ab. Und tu das möglich aufs archaische Weise, ne, weil ich weiß, den Knopf, der ist so unwillkürlich, da kommst du nicht gegen an. Ja. Also erleben wir uns ja selber dann, dass wir irgendwo drauf drücken und dann sagen, warum habe ich denn da drauf gedrückt? Ich bin ja jetzt in einer schrägen Abteilung der Infosphäre gelandet, wo es an sich nichts zu holen gibt, außer so ein Genibbel an meinem Gehirn. Ne. Das heißt, die Treiber sind theoretisch, ja, geh auf das frühe Gehirn, auf das Unwillkürliche des Menschen, ja, schick ihn da rein und biete ihm Fakten und Interpretationen auf einem Niveau an, das eben eher das bedient. Wie kommen wir denn da raus? Wie kommt es denn in eine erweiterte Haltung?
Ja, ganz genau. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem, was du sagst. Ich bin ja großer Fan zum Beispiel von Peter Senge. Ich weiß nicht, spricht er sich so aus? Ja.
Sengi.
Senge. Und da habe ich jetzt zumindest mal rein interpretiert, dass man ja auch sagen könnte, diese Schichtung des Gehirns, ne, von wirklich das Reptilienhirn, das limbische System und dann der Neokortex. Das könntest du auch auf die Stufentheorie übertragen, ne? Und es ist ja so, je gestresster wir sind, desto mehr fällst du zurück auf die inneren Kerne des Gehirns, die es eben auch schon, ne, bei anderen Spezies gab. Also das Reptilienhirn gab es halt sogar schon bei den Reptilien. Und das limbische System, das gab es dann bei allen Säugetieren. Und das, was halt evolutionär länger da ist, das sticht halt dummerweise das, was sich vielleicht erst später entwickelt hat. Und wir sagen, unsere ganze Zivilisation basiert größtenteils auf dem Neokortex. Und du musst nur einmal irgendwie getriggert sein, dann, es gibt ja richtig auch so Messungen, dass dann gewisse Blutbahnen halt nicht blockiert sind, aber irgendwie weniger stark aktiv sind, wenn du gestresst bist oder im Trauma bist. Und dann funktioniert nur noch dann funktioniert der Neokortex eben nur noch eingeschränkt und dein limbisches System also umso stärker. Es ist dummerweise leider so, dass Clickbait-Headlines, die unser limbisches System kapern, einfach wesentlich wirkmächtiger sind, auch wenn wir eigentlich alles rationale Menschen sind oder es sein wollen und uns Mühe geben. So.
Das heißt, wir müssen zu Viktor Frankl kommen, der ja gesagt hat, ich muss mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen lassen.
Ja.
Also diese Fähigkeit, ach, mein Gehirn möchte da jetzt klicken. Aber ich lasse mein limbisches System jetzt nicht diesen Knopf drücken.
Genau. Nur, ich komme ja zurück zu meinem Anfang. Ich habe ja gesagt, wir Journalisten sollten uns mal viel stärker unserer Verantwortung bewusst sein, was das alles macht. Und wenn diese Punkte, die wir gesagt haben, wenn wir uns die alle im Journalismus halt bewusster machen würden, dann müssten wir ja eigentlich in den Denken kommen, wie können wir es denn schaffen, weiterhin auch genug Geld zu verdienen, dass wir weiter existieren, damit wir überhaupt auch weiter Inhalte produzieren können für die Infosphäre. Und gleichzeitig sind die aber eben nicht so toxisch wie das, was wir jetzt machen, ne? Also einfach sagen, wir geben uns mal mehr Mühe mit unseren Geschäftsmodellen, um eben ein reiferes Faktenniveau zu erreichen, ein reiferes Interpretationsniveau zu erreichen und ein reiferes Gesprächsniveau zu erreichen. Und also wir können ja vielleicht mal in diese 15 Felder so ein bisschen rein. Also wir müssen jetzt vielleicht nicht alle durchgehen, aber was würde dich denn interessieren? Ich mache mal hier die Mach nochmal die Grafik auf.
Ja, ich habe sie auch hier. Ja, diese, vielleicht können wir ja so in dieser Breite da auch drüber gehen. Wenn du also sagst, das Präfaktische hast du ja gerade eben beschrieben mit den Fakteninterpretationen und dem Gesprächsniveau. Und jetzt hast du ja dann sozusagen im rationalistisch-funktionalen das Frühfaktische. Wie ist es denn da mit Fakten, deren Interpretation und das Gesprächsniveau? Was sind denn da so Beispiele oder um das plastisch zu machen?
Ja, also das Frühfaktische, da könnte man sagen, da hast du dann ja stufentheoretisch gesehen, da fängst du ja dann an mit abstraktem Denken, ne? Du fängst an, diesen dritten Personenblick zu bilden. Also du kannst quasi aus einer Situation, wo ich mit dir rede, irgendwie so heraustreten und von außen da drauf gucken nochmal. Dann eben beides in den Blick nehmen, was dich ja befähigt, analytisch zu denken. Du fängst an, in Szenarien zu denken. Du fängst an zu gucken, wenn ich jetzt das stärker mache, wie verändert sich dann etwas insgesamt? Also du fängst halt an, analytisch und kritisch zu denken. Dann führt das halt dazu, dass du sehr, 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 sehr stark auf das Faktische fokussierst. Vielleicht auch einfach, weil das, also es wäre, ne, das ist alles, keine Ahnung, es steht jetzt nicht bei Susan Kuckreuther so oder in deinen Büchern, das wäre das, wie ich es jetzt interpretiere. Meine Vermutung wäre, es ist halt neu und spannend und aufregend, sich mit Analyse und Daten zu befassen. Also tut man das halt wahnsinnig viel und wahnsinnig doll, einfach weil es neu und aufregend ist. Und dann guckst du vielleicht ganz stark darauf, was sind denn die Fakten, was sind denn die Daten, was sind denn die bestmöglichen Expertinnen und Experten, was ja im Journalismus auch so ein Ding ist, die ich jetzt anrufen kann dazu. Was du aber noch nicht tust, ist eben, dass du das kontextualisierst, ne? Sondern es ist eher so, Fakt ist gleich Fakt. Und dass ja Fakt auch noch ein Spinning haben kann, das siehst du vielleicht gar nicht. Aber du bist ja immer, wenn wir jetzt diese drei Kanäle durchgehen, diese drei Linien, dann bist du ja beim Faktenniveau immerhin auf der Lage, dir Fakten anzusehen und sie überhaupt von vielleicht nicht belegbaren, nicht messbaren Theorien am Stammtisch zu unterscheiden.
Das Bild, was in mir so entsteht, ist, kennst du das, wenn einer Börsennews verkündet? Also allein das Vokabular, ne? Der Index geht gestärkt in diese Woche, ne? Als wenn da so ein Index so in die Woche geht, hallo, der Index, ja, ne? Ja. Ich gehe mal gestärkt in die Woche, ne? Und die deutsche Wirtschaft ist wieder aufgewacht. Da werden ja so...
Werte von VW müssen federn lassen oder so.
Genau, da werden so Dinge...
Coca-Cola-Gewinne sprudeln.
Wenn so Dinge so verdinglicht oder so als Personen dargestellt oder denen ein Leben zugesprochen, ja, erfreulicher Zuwachs von, ja, das ist ja eine ganz eigene Sprache, wie auch so eine mythische Faktenwelt, wo alles auf eine bestimmte Art lebendig wird und dann ja auch deutbar ist, ne? Also auch diese Chartinterpretation und so, ne? Und das ist ja eine ganz eigene Ebene der Wirklichkeit, die ja dann auch immer so linear deutend in die Zukunft geschrieben wird, ne? Und sich aber nicht selbst reflektieren kann. Ne?
Genau, also was du ja eben auch meinst, da steckt ja zum Beispiel auch drin, dass es per se gut ist, wenn der DAX steigt. Und gar nicht, dass man sagt, vielleicht gibt es auch noch andere Kontexte, in denen das gar nicht so gut ist, nämlich vielleicht zerstören wir damit das Ökosystem oder vielleicht erzeugen wir damit soziale Ungerechtigkeit. Oder, ne? Und da ist es dann ja wirklich so ein, es gibt die Fakten und es gibt genau eine Art, sie zu interpretieren und ich gucke nicht nach links und nicht nach rechts.
Die Werte der Rüstungsindustrie ziehen kräftig an. Da bilden sich neue Chancen.
Du, wir haben mal irgendwann, wir haben mal so ein...
Und du denkst, oh mein Gott, ja, wisst ihr eigentlich, was das heißt, was ihr da sagt, ja.
Genau, oder sieben Rüstungsunternehmen, in die du jetzt investieren musst, wo du jetzt Aktien kaufen musst. Ja, ganz genau. Also vielleicht können wir auch einfach sagen, es gibt noch nicht so viel Kontextreichtum um die Fakten herum. Das wäre da sozusagen die Faktenlinie. So, und dann die Interpretationslinie, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen gesagt. Also das ist sowieso, glaube ich, diese Interpretationsreife, das ist eigentlich das am nächsten dran an diesen Ich-Entwicklungsmodellen, ne? Weil da könntest du jetzt halt sagen, ne, eben Skill-centric oder Expertenstufe oder bei dir, rationalistisch, funktional, wie man es auch immer nennt. Das wäre ja genau dieses, ne? Also ich fange an, abstrakt zu denken. Ich denke aber sehr stark entweder oder, ich denke sehr stark linear. Man könnte den Zeithorizont auch noch dazu nehmen. Das finde ich bei Kuckreuther immer so schön, dass die eben auch so, ne, die Zeithorizonte und auch ja den Ereignishorizont, ne? Also welche Ereignisse sind überhaupt noch, kann ich zum Objekt machen, aber eben auch der Zeithorizont. Quartalszahlen, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, ne? Wie wichtig die sind. Und du siehst, das ist ja jetzt auch so ein, ich sag mal, noch nicht so wirklich langer Zeithorizont, aber wenn ich in dem hauptsächlich denke, dann entgehen mir natürlich auch sehr viele Kontexte, wie jetzt, keine Ahnung, die langsame Aufladung der Atmosphäre mit CO2. Das spielt keine Rolle, wenn ich in Quartalen denke, ne?
Genau, und das ist ja dieses Silo-Denken, also nur auf etwas gucken und dann auch ja auf die Entwertung von zusätzlichen Perspektiven.
Gut, da kommen wir dann noch zu kognitiven Verzerrungen. Das ist gerade so ein Hobby von mir. Ich bin wirklich mal alle 216 sind es, glaube ich, habe ich gefunden, habe ich mal durchgeackert. Auch tatsächlich mit Bezug auf den Journalismus, aber auch nicht nur. Und da hättest du natürlich stark diese kognitiven Verzerrungen, die eben auch dieses Expertendenken pushen, ne? Also zum Beispiel der Halo-Effekt. Wenn ich auf einem Gebiet Experte bin, dann bin ich der Oberexperte für alles. Bin ich Experte in allem in meinem Leben. Oder ich habe vergessen, wie die Bias heißt, aber dieses Phänomen, dass ich denke, dass meine Art, die Welt zu interpretieren, dass das doch allgemeingültiger Konsens ist. Also dass ich gar nicht auf die Idee komme, man könnte das auch anders sehen. Das wäre auch so eine Bias.
Wenn wir nochmal sagen, also wir sagen, wir reden über stärker werdende Komplexität. Jetzt sind wir von dem Präfaktischen, wo man irgendwas erzählen kann, you're a liar, you're a loser. Ja, geht man schon auf Fakten, nehmen wir das Beispiel Börse, aber es gibt auch für andere Silo-Denken, also meine Fakten, meine Expertensicht, dominiert das, was ja sicherlich im Politischen dann auch oft herrscht. Und dann wird es aber, wenn nimmt die Komplexität zu und mehr Perspektiven kommen dazu.
Ganz genau. Und vielleicht letzter Punkt zu dieser Ebene dann, also dieser rationalistisch-funktionalen Ebene, die Welt zu interpretieren. Es ist auffällig negativ. Weil ja das, also meine Theorie wäre, dass das kritische Denken ja gerade erst anfängt und dass man das dann auch so überbetont. Bloß, dass man ja eben noch nicht so viele andere Meinungen gelten lässt. Man denkt ja, man ist der Oberexperte für alles, also braucht man ja die anderen auch noch nicht. Das ändert sich dann ja auf der nächsten Stufe fundamental. Kommen wir ja gleich zu. Das heißt, der Journalismus ist wahnsinnig negativ verurteilend auf dieser Stufe, ne?
Ja, das sehen wir auch im Individuum. Also diese Idee von Effizienz und besser machen und mehr Wissen, das ist ja ein schöner Treiber. Ich möchte die Welt verstehen. Aber da gibt es ja kein Ende. Das heißt, in dem Effizienzdenken ist es ja nie gut genug. Ja, was eben zu diesem Negativ-Bias führt. Ah, es geht ja noch mehr und könnte ja noch und müsse ja noch und ist noch nicht gut genug. Ja, und also nicht gut genug sein, kein Ende definiert haben und eben den Makel erkennen können.
Ja, ja, ganz genau. Okay, und wenn wir uns dann die dritte Linie angucken, also das Gesprächsniveau, das habe ich dann Debatte genannt. Weil im Unterschied zu der Doktrin, was ja das Niveau dann auf der Stufe davor ist, ist es jetzt ja schon so, dass du generell siehst, es gibt mehrere Sichtweisen und man sollte die auch analysieren und auch kennen. Und sich dann die Beste rauspicken. Es ist ja oft auch so in juristischen Systemen auf diesem Niveau, dass die Meinungsfreiheit sogar rechtlich geschützt ist. Aber du pickst dir ja trotzdem eine dieser Perspektiven raus, identifizierst dich ganz stark damit und versuchst die möglichst stark in die Welt zu bringen. Also du bist quasi ein Agent dafür, dass sich diese Ideologie möglichst stark in der Welt manifestiert. Das heißt, es gibt ein großes Gezerre und Gezurre, auch deshalb ja Debatte, ne? Also du versuchst quasi die Öffentlichkeit möglichst stark im Sinne deiner Ideologie zu beeinflussen. Und daraus kommen dann diese schönen Debatten, die dann teilweise eben auch in so einen dreckigen, rabulistischen Wettkampf umschlagen. Ne? Also dir ist eigentlich jedes Mittel recht, um deine Meinung zu pushen. Also das heißt, es gibt zwar auf dem Zettel irgendwie eine Meinungsfreiheit und du siehst auch, dass es mehrere Meinungen gibt und die dürfen auch irgendwie alle da sein, aber du versuchst ja trotzdem mit deiner Meinung zu gewinnen. Also gibt es irgendwie doch immer noch nur eine Meinung.
Ich finde das ja auch
Zumindest für
interessant.
dich.
Ja, das ist ja auch so die Haltung, also mit dem Skill-Fokus, also was kann ich? Ich bin, was ich kann. Und entsprechend ist ja auch die Abwertung des anderen, schau mal, der hat da einen Fehler gemacht. Der hat sich da versprochen. Der kannte die Zahlen nicht. Die hatte da ein falsches Wort gesagt. Die weiß ja gar nichts. Ne? Also dieses, den anderen entwerten in seiner Expertise. Ne?
Also bist sofort komplett inkompetent, wenn du mal eine Zahl falsch sagst, ja.
Genau, und alle Politiker müssen alles natürlich in jeder Situation parat haben, sonst sind sie Loser.
Ganz genau. Ja, also das wäre so die Stufe. Also wie gesagt, die nächste Stufe, das wäre dann ja das eigenbestimmt Souveräne. Also schon eigentlich so das, ich sag mal, das Ideal unserer Leistungsgesellschaft. Da hast du dann auf der Faktenlinie hast du halt, ich habe es kontextualisierte Fakten genannt oder spätfaktisch, ne? Also da wäre eben das, was wir eben bemängelt haben. Du würdest jetzt die Börsennews nicht mehr so eindimensional sehen, sondern du würdest halt diese ganzen anderen Kontexte auch mitdenken und würdest es auch auf eine ausgewogenere Art darstellen. Das heißt, du läufst vielleicht nicht mehr so oft in diese Falle, dass zwar in deinem Text alle Fakten richtig sind, aber der Spin ist total verquer. So. Das wäre ausgewogener. Dann auf der Linie der Interpretation, also das Interpretationsniveau. Da wäre es ja eben so, dass du hier Michael Commons hat es das formal operationale Denken genannt. Ich glaube, Piaget hat es auch das formale Denken genannt. Das ist ja einfach, du siehst halt mehr Variablen und kannst die miteinander in Verhältnis setzen. Also das wären so diese typischen Modelle, die so Wirtschaftsforschungsinstitute machen, ne? Wo dann irgendwie 50 Variablen mit reinlaufen und du dann daraus auf der Basis dieser, wie sie gewichtet sind, prognostizierst, wie sehr sich das BIP jetzt entwickelt und so weiter. Und das ist ja mehr als sozusagen, ich denke nur abstrakt, weil wenn ich nur abstrakt denke, dann sehe ich vielleicht die Fakten, aber wenn ich Abstraktionen von Abstraktionen bilden kann und sozusagen die ganzen verschiedenen Variablen sehe, dann fange ich ja auch an zu sehen, okay, je nachdem, was ich jetzt stärker gewichte, verändert sich ja auch mein Szenario. Ne? Und also es wird viel präziser, es wird viel multidimensionaler und es geht halt auch oft ein längerer Zeithorizont damit einher. Also ich plane dann tatsächlich mehrere Jahre voraus. Ich habe tatsächlich so eine Nicht so eine etwas kurzatmige Strategie. Ich muss nur im nächsten Quartal möglichst viele Ergebnisse machen, damit meine Aktie steigt, sondern ich hätte vielleicht wirklich eine Strategie, die über mehrere Jahre reicht und die sagt, wo will ich denn insgesamt hin? Also das Denken wird größer und komplexer, könnte man sagen. Und letzter Punkt, vielleicht interessant. Der Negativismus, der kehrt sich oft um und wird tendenziell zu einem Positivismus. So dieses, ne? Ich fange plötzlich an mit positiver Psychologie, ich fange an mit lösungsorientiertem Journalismus. Das ist so typisch so auf der Stufe. Ich fange an mit, bleib mir mal fern mit deinen ganzen Bedenken. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Ich will mich vor allem begeistern und bremse mich in meiner Euphorie, weil die ist doch jetzt der Treibstoff in meinem Tank, dass ich schneller voranschreite. Das dritte wäre dann ja das Gesprächsniveau. Das geht dann eben einher mit all dem, was ich eben gesagt habe. Das habe ich dann Diskussion genannt statt Debatte, wo es jetzt ja nicht mehr so ist. Ich kenne vielleicht einige andere Sichtweisen, aber ich finde meine einfach so monolithisch als die tollste und das andere werte ich alles ab, sondern ich fange an, viele Sichtweisen zu sehen und also ich habe schon noch so eine Meinung, von der ich am meisten überzeugt bin, aber ich höre viel mehr den anderen zu und merke, ah ja, guck mal hier, das ist doch nützlich, das baue ich bei mir mal mit ein. Guck mal, der sagt was völlig anderes, das ist auch total nützlich. Also ich fange eigentlich so an, besser zuzuhören und differenzierter Dinge in meine eigene Meinung einzubauen. Behalte aber meine eigene Meinung noch bei. Bin aber viel konstruktiver in meinem Gedankenaustausch. habe inzwischen auch verstanden, ich bin eben nicht der Oberexperte für alles. Ich brauche die anderen. Das heißt, ich muss auch viel verbindlicher mit denen sein. Dieses Zwischenmenschliche wird irgendwie wichtiger. Kooperationen werden wichtiger. Stakeholder-Dialoge werden wichtiger. Also einfach, weil ich merke, ich muss mehr kooperieren, wenn ich schneller zu meinem Ziel kommen will. Und alleine das hilft halt auch schon. Und als Beispiel wäre vielleicht so eine Debatte, wäre wirklich so eine unterirdische Talkshow, wo sich die Leute quasi nur, ne, nur gegenseitig ihre Meinung an den Kopf knallen. Oder mein Lieblingsbeispiel war immer so ein Interview von Alice Schwarzer mit so einer Weltmoderatorin, die wirklich 2 Minuten lang haben einfach beide geredet und man hat nichts verstanden. Also die haben wirklich einfach beide nicht aufgehört zu reden. Sie haben beide gleichzeitig im Fernsehen geredet. Das wäre so das Extrembeispiel für eine Debatte. Und Diskussion wäre dann, keine Ahnung, zum Beispiel Lanz und Precht oft in einem guten Moment, ne? Wo sie dann wirklich einander, wo sie schon sehr unterschiedliche Meinungen haben und das auch sehr deutlich wird, aber sie hören sich halt zu, sie sind respektvoll, sie sind verbindlich, sie gehen aufeinander ein.
Ja, ist ja interessant, dass der ganze Journalismus oder Massenmedien ja eine Erfindung der Aufklärung sind. Ja, vorher gab es das nicht so, ne? Und dann haben die ja viele Aufklärermagazine, Zeitungen, Zeitschriften gegründet, um eben anders in der Infosphäre oder andere Art von Qualitäten in die Infosphäre reinzubringen, ne? Und das wäre vielleicht ja auch so das spätfaktische, eine aufgeklärte, respektvollere Art der Diskussion, wo eben schon mehrere Sichtweisen zugänglich gemacht werden können.
Wenn man es jetzt noch ein bisschen größer zusammenfasst, dann könnte man eben auch sagen, ne, dass diese letzten beiden Stufen, die wir da durchgegangen sind, die wären eben so der Kern des Konventionellen. Ne? Dann könnten wir jetzt weiterschreiten ins Postkonventionelle. Dann wären wir jetzt in diesem relativierend individualistischen Raum oder grün bei Spiral Dynamics. Und da passiert jetzt was sehr Spannendes. Und zwar kommt da ja oft hinzu, du gehst über das rationale Denken hinaus. Ne? Also du fängst an, mehr in deinen Körper zu gehen, mehr in deine Gefühle zu gehen, vielleicht auch ins Spirituelle zu gehen. Also du öffnest dich ja viel stärker anderen Informationskanälen. So könnte man es zusammenfassen. Also wenn wir jetzt sagen, relativierend individualistischer Raum der Infosphäre, dann hättest du auf der Faktenlinie das Postfaktische in einem positiven, erweiterten Sinne. Das heißt, ich habe es geschafft, kontextualisierte Fakten, mit denen kann ich locker umgehen und ich bin auch so weit in die nächste Stufe reingewachsen, dass ich mal das Phänomenologische, das Emotionale, das auch das Kinästhetische, also auch einfach die Gefühle fühlen, dass ich das alles mit integrieren kann in diesen Raum. Das heißt, ich habe plötzlich nicht nur messbare Fakten, sondern ich habe auch meine subjektiven Gefühle, meine subjektive Wahrnehmung, die ich zusätzlich noch mit in diese Fakten integriere. Und das ist dann mein Beschreibungsraum auf der faktischen Ebene. Ja.
Fand ein schönes Beispiel. Also wenn du, also es gibt diesen Spruch, ein Team ist dann ein anderes Team, wenn es darüber reden kann, wie es miteinander redet. Also wenn du die Kommunikation selbst zum Thema machen kannst. Jetzt stell dir mal vor, in so einer Talkshow, die Talkmasterin oder der Talkmaster würde sagen, wie geht's euch gerade, mit der Art, wie wir hier miteinander reden? Wie fühlt ihr euch denn gerade? Ich stelle mir vor, für irgendeine Talkshow, so, die würden sagen, du, ehrlich gesagt, mir geht's gar nicht gut. Ne? Ich fühle mich hier nicht verbunden, ich fühle mich hier gemaßregelt, bin ja allen möglichen Unterstellungen ausgesetzt. Also ganz ehrlich, ne, mir geht's nicht gut. Ne? Dann ist dieser Raum ja nicht freischaltbar in den früheren Haltungen. Weil dann würden die sagen, nee, das passt nicht zu unserem System hier. Das tun wir hier nicht. Wir reflektieren nicht über die Art, wie wir miteinander reden. Während, ich sag mal, in einem Coaching-Gespräch würdest du sagen, wo sind wir denn gerade mit dem Gespräch? Wie geht's dir denn gerade mit der Art, wie wir über dein Thema reden? Ist das hilfreich? Oder wollen wir einen anderen Zugang suchen? Also, jetzt würdest du in der Talkshow sagen, ist das eigentlich hilfreich, wie wir über dieses Thema reden? Oder wollen wir nochmal einen anderen Zugang suchen, wo wir uns mehr ausreden lassen oder so? Ne? Und das ist immer ganz lustig auch. in welcher Haltung kommt etwas nicht vor oder wird auch nicht als dienlich empfunden.
Naja, ist wunderschön, diese Vorstellung. Ich appelliere jetzt mal hier an die methodologische Strenge, weil du bist jetzt schon mal im Gesprächsniveau. Ich war jetzt noch bei den Fakten, aber vielleicht, wenn wir es jetzt einfach nochmal so systematisch durchgehen, wie eben, also wie gesagt, die Fakten hatten wir jetzt, die Interpretation, das wäre dann ja, also vieles von dem, was wir gerade gesagt haben und was da ja so auf der kognitiven Ebene wieder drunter liegt, ist das sogenannte systemische Denken, ne, nach Michael Commons. Ich fange halt auch an, sowohl als auch zu sehen, ich fange an, Polaritäten zu sehen. Und mein Zeithorizont ist noch länger. Ne? Ich denke jetzt vielleicht sogar auch schon in Generationen. Ich denke vielleicht auch, ich will ein guter Ahne sein. Ich will, dass auch meine Enkelkinder, meine Urenkelkinder, dass da noch Planet übrig ist. Also der Denkrahmen hat sich ja nochmal deutlich erweitert. Und ich komme eben auch raus aus dem linearen Denken, soll, ist Zustand. Und wie komme ich dann vom ist zum soll Zustand oder ja, Problem, Ziel, der möglichst gerade Weg dahin und sehe halt, es ist vieles mit vielem verbunden und ich versuche mal mehr einzubeziehen, ne? Und unter anderem auch mein psychisches System, was mir auch immer mehr bewusst wird. So. Und das Dritte, was du ja gerade meintest, ne, was ich sehr schön fand, das Beispiel mit der Talkshow, Robert Habeck sitzt bei Markus Lanz und sagt, ich finde das nicht hilfreich, wie wir hier gerade reden und ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt auch gerade schon ganz schön gedrückt von dieser Niederlage mit dem Heizungsgesetz und das hat mir auch persönlich wehgetan, vor allem, dass da so viel jetzt über diesen einen Aspekt so viel geredet wurde, wo das doch um viel mehr ging und die ganzen anderen Sachen sind aus dem Fokus geraten und ich fände es hilfreicher, wenn wir hier anders reden und ich würde dazu einladen, darüber zu reden und wie toll das wäre, wenn es diesen Raum gäbe. Und diesen Raum, ich habe ihn hier mal Diskurs genannt. Ne? Also Diskurs ist natürlich noch ein bisschen mehr, aber es steckt im Diskurs, finde ich, auch das drin. Also einfach ein viel empathischeres Zuhören, viel mehr Reden über das Reden gerade selbst, viel mehr das Gespräch selber zum Gegenstand machen, die Metaperspektive und, was ja da eben auch schon so drin steckt in dem, was du gesagt hattest, viel mehr Raum für Verletzlichkeit. Weil das ist, finde ich, ne, ich bin ein großer Fan von der Brené Brown, kennst du vielleicht auch, diesen TED-Talk. Sie nennt es ja das Nadelöhr, durch das man gehen muss. Und also ich bin immer mehr der Überzeugung, dass es auf jeden Fall ein Nadelöhr in diesen postkonventionellen Raum hinein, dass man seine Verletzlichkeit echter und authentischer zeigt in der Welt. Und jedes Mal, wenn ich das mache, in irgendwelchen, meist auch in irgendwelchen Coaching-Runden, Coaching-Kontexten, jedes Mal, also es wird besser, kommt diese Scham erstmal hoch. Oh Gott, die anderen halten mich für den kompletten Loser. Und jedes Mal, wenn ich es mache, kommt erstmal nicht nur wahnsinnig viel Empathie und Wärme, sondern der ganze Raum verändert sich. Und das wäre ja hier, ne, der ganze, der Infosphärenraum würde sich verändern. Und relativ oft kommt dann sogar dieses, hey, danke, dass du dich so verletzlich gezeigt hast. Jetzt traue ich mich auch, mich mehr verletzlich zu zeigen. Und das hat dann so ein, so eine Feedback-Schleife und plötzlich hast du einen Raum, wo du viel weniger Schauspiel hast und viel mehr Echtheit. Und das wäre für mich der Kern dieses Diskursraums dann auf dem Gesprächsniveau.
Also ich finde auch gerade in der Unterscheidung oder Unterschiedsbildung zu, wie denn so geredet wird, ja, dann ist es ja oft offensichtlich. Und dass wir es aus dem Privaten ja oft kennen, ja. Und das ist ja das Spannende. Warum wird es in bestimmten Systemen als falsch empfunden, sowas zu sagen? Obwohl wir aus anderen Kontexten wissen, hilfreich wäre es schon.
Ja. Ich meine, was wäre das für eine tolle Welt, wo das der Modus operandi wäre? Natürlich auch nicht immer. Manchmal braucht man es auch nicht. Aber was für eine Incentivierung wäre das für das politische System zum Beispiel? Was für Politikerkarrieren würde das ermöglichen? Und ich bin ja der Meinung, vielleicht bin ich da ja auch völlig überoptimistisch, aber dass zum Beispiel dieses, wie Julian Nagelsmann seine Traurigkeit über den raus, also als die rausgeflogen sind, wie er das im öffentlichen Raum gezeigt hat, dass das zum Beispiel schon so ein Schritt in diese Richtung ist. Aber jetzt kommen wir vielleicht dann zur letzten Stufe, zur dann auch spannenden, also systemisch autonom. wo wir sagen, das ist vielleicht wirklich so gerade die Edge, so der Rand von dem, was sich gerade auch erst so findet, wo sich auch überhaupt erst, ja, so erste, wenn man es dann erste Umgangsweisen damit überhaupt etablieren in einem öffentlichen Raum in der Infosphäre, ne? So, wo es vielleicht sehr wenig mediale Plattformen gibt, da gibt es dann vielleicht so ein paar Podcasts, ne? Wie nennt man dieses Liminal Web oder so, ne? So Leute wie Nate Hagens oder Daniel Schmachtenberger. Euer Podcast ja auch so ein bisschen, ne? Also so, das wäre ja quasi dieser Raum der Infosphäre, wo du wirklich sagst, du versuchst aus der systemisch autonomen Blickweise zumindest zwischendurch immer mal wieder die einzunehmen im öffentlichen Raum und das quasi dann in den Metabolismus einzufügen. Und da habe ich jetzt auch hier mehr so erste Gedanken zu, ne? Also das, was da jetzt steht bei auf in dem Fakten, also auf der Faktenlinie, das können wir vielleicht gerade mal selber weiterentwickeln, weil bei mir wäre es jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen das, was du gesagt hast, nee, das ist aber schon auf der Stufe davor. Ich hätte halt gedacht, dass du erst auf der systemisch autonomen Ebene in der Lage bist, hilfreiche Fakten, Kontexte, Gefühle, Phänomenologien, da erst wirklich vollends auszubalancieren, ne? Sodass du dann nicht in die Falle tippst. Ich beschreibe jetzt vor allem, wie sich das anfühlt als Journalist in dieser Situation und vernachlässige dabei so ein bisschen die Empirie, sondern dass ich es hier halt voll ausgeprägt schaffe, das alles einzubringen, das alles miteinander zu verschränken in einer nahtloseren, fließenderen Weise und gleichzeitig eben auch anfangen auf die Emergenz zu gucken, ne? Also auf das, was quasi entstehen will. Und was vielleicht in dem Ganzen, was ich beschreibe, schon drinsteckt als Zukunft, die gerade am Entstehen ist. Das wäre so meine Definition der Faktenlinie, aber wahrscheinlich hast du da noch spannende Gedanken zu.
Ja, vielleicht gehst du mal alle drei durch, also die Faktenlinie, die Interpretation, das Gesprächsniveau und dann.
Also, die Interpretation, da würde ich eben sagen, da kommt das metasystemische Denken dazu. Ja, also hat es ja Michael Commons auch genannt, und das wäre dann eben dieses, der Gegenstand meiner Betrachtung oder der Gegenstand meines Artikels ist vielleicht nicht mehr so stark ein bestimmtes System. Also ich schreibe vielleicht in vollendeter Form über das Gesundheitssystem und wie das zum Beispiel Frauen benachteiligt, weil weniger Forschung betrieben wird, weil gewisse Symptome im Herzinfarkt von Frauen anders sind als bei Männern und deshalb öfter mal übersehen werden und Frauen deshalb dann teilweise nicht so schnell die Hilfe bekommen, wie sie wollen und so. Ich nehme jetzt das Beispiel, weil das tatsächlich gerade neulich ein Artikel von mir war, bei der mir noch so präsent ist, sondern ich gucke darauf, diese verschiedenen Systeme, was gibt es denn eigentlich für Hebel, die mehrere oder alle dieser Systeme gleichzeitig bewegen in eine vielleicht hilfreiche, hoffentlich, Richtung? Also sowas wie zum Beispiel die Stufentheorie, ne? Dass wir sagen, mehr Reife, die vielleicht auch im kulturellen Raum wäre oder eine reifere Infosphäre, die wäre ein wahnsinnig toller metasystemischer Hebel, der in ganz vielen dieser anderen Systeme positive Feedback-Schleifen hätte. Das wäre quasi dann das metasystemische Interpretationsniveau, ne? Dass ich wirklich sage, was gibt es denn für Hebel hinter den Systemen, die insgesamt einen Wandel schaffen? Und beim Gesprächsniveau, da hätte ich gesagt, wäre jetzt der qualitative Unterschied zum Diskurs, wo ja schon alles da sein darf und man empathisch ist und man ja auch vor allem einen Hunger und eine Neugier hat auf neue Perspektiven, dass in der Dialektik da noch mehr so eine Gewichtung reinkommt. Oder also ich finde den englischen Begriff Enfoldment, den finde ich eigentlich besser, ne? Also ich bekomme so eine Systematik von Systemen rein. Ja, also wenn ich jetzt was sage, was löst es bei dir aus? Was liegt dir vielleicht auf der Zunge, weil ich das gesagt habe? Also dieses Ganze, was im subtilen Raum an Feedbackschleifen passiert, dass ich das noch viel stärker sehen kann und dass ich dann da auch noch genauer, nahtloser darauf reagieren kann. Also das ist vielleicht zum Beispiel noch seltener passiert, dass dann sowas rausknallt, ne? Oder dass man plötzlich, also dass man so oft dann vielleicht beim Metadiskurs landet, so, und vielleicht hat man das dann in diesem dialektischen Raum nicht mehr so nötig, weil dann vieles von dem ist vielleicht schon so weit verarbeitet, dass du sagst, okay, ich nehme das jetzt wahr, aber ich muss das jetzt nicht in den Raum reinkippen, sondern in dem Raum geht es ja gerade um was anderes und ich synchronisiere mich noch stärker mit diesem Raum, noch feinfühliger. Und meines Erachtens entsteht daraus Ko-Kreation. Also das, was ja so ein Modebegriff ist, aber wenn man denn wirklich so im ursprünglichen, tiefsten Sinne nimmt diesen Begriff, dann wäre das für mich ein Wir-Raum, der von den eigenen Projektionen weitestgehend unbelastet ist und in dem alle so stark mit diesem Raum und mit sich selbst und mit allen im Raum synchronisiert sind, dass es wirklich dialektisch zusammenfließen kann. Und wie geil wäre denn so eine Talkshow, bitte?
Ja, das kann man ja so sehen, und das ist ja auch so ein bisschen bei den Modellen. Du redest ja viel von Stufen. Ich versuche das Wort ja zu vermeiden und sag Haltung, ja, weil wir die so temporär einnehmen, sehe das ein bisschen fluider, und beides ist ja richtig, weil natürlich erobern wir die uns oder machen die uns zugänglich im Laufe unserer Entwicklung, und je nach Mensch sind bestimmte Komplexitäten einfacher zugänglich als andere. Und gleichzeitig gibt es die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, die, finde ich, in diesem systemisch autonomen klarer wird, wo dir ja klar wird, hey, ich bin ja auch ein System, was in dieser Gleichzeitigkeit existiert, wo genauso mein limbischer Button ja funktioniert und ich genauso auf irgendeinen Trash draufklicke. Und dann merke, oh, wo habe ich denn da drauf geklickt? Ja, irgendwie Menschen passiert was Doofes, haben irgendwelche Unfälle, verletzen sich oder irgend so Kram halt. Also diese Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit zu erkennen. Und da finde ich jetzt interessant, du nennst das ja Dialektik, wo du sagst, okay, du hast eine These, Antithese, die zu einer Synthese führt. Und das so konsequent auf alles auch davorliegende anzuwenden und nicht sozusagen ja die. Das finde ich interessant, auch in der Begegnung zum Beispiel mit Präfaktischem. Ja, was ist die These? Jemand sagt, ja, die Welt ist so und so, erzählt irgendein wirres Zeug, ja, rational wirr. Und du sagst, okay, aber was ist das Bedürfnis dahinter? Und was ist sozusagen das, was da drin gesehen werden kann? Sagen wir, der Wunsch nach Zugehörigkeit, der Wunsch nach Klarheit, der Wunsch nach einfachen Wahrheiten, dass ich ansprechen kann, ja, um dann zu sagen, in allem ist ein Wollen, ein Streben, eine emotionale Kraft, ja, das aber anders beantwortet werden kann. Und das hebt ja so ein bisschen dieses polarisierende Ursache-Wirkung-Denken auf und dieses Denken, die Leute müssten halt anders sein. Wir müssten die mal bilden, die sind halt zu doof. Wir grenzen alle aus, die andere ausgrenzen. Und was wir erlebt haben in der Begegnung mit AfD oder auch anderen Sachen, dass das darüber echauffieren, das alles stärker gemacht hat. Weil du die Bedürfnisse, die dahinter sind, die total rechtfertigt sind, also die totalen auch Sinn machen, aber die Handlungsstrategie nicht. Ja. Und du hast den Menschen aber das Bedürfnis aberkannt. Eure Bedürfnisse sind Mist. Ne? Und dann sagen die, nö, mein Bedürfnis ist korrekt. Ja, und da bin ich auch emotional verbunden und da lasse ich auch nicht locker. Und da, glaube ich, kommt diese Beweglichkeit des systemisch Autonomen, die ich ja oft so sehe als ein Standpunkt, der auch fluider in die anderen Haltungen reingehen kann. Und deren Wirklichkeitsbildung oder Sinnbildung als relevant erkennt. Ja, du hast zwar jetzt hier eine wirre Verschwörungsmythos-Theorie, aber als Mensch sehe ich dein Bedürfnis, deine Interpretation, deine Handlungsstrategie, da bin ich vielleicht dagegen. Ja, und diese, das eben Mensch und Verhalten zu separieren oder Inhalt und das Bedürfnis nochmal genauer erkennen zu können, was du ja in dem relativieren individualistischen Lernens hat, die bedürfnisorientierte Sichtweise, Bedürfnisse mehr erkennen können. und wo du hier diese Multiperspektivität einfacher einnehmen kannst und damit auch dialektischer, sprich in Synthesen denken kannst. Also was ist die These, was ist die Antithese, was können wir aus beidem Sinnvolles nehmen, um zu was Neuem zu kommen. Das ist ja dieses, ich sag mal, was wir vielleicht vorher haben, das Moralisieren, das Abwerten oder im Erkennen der Unterschiedlichkeit, die Unterschiede dann auch zum Thema zu machen. Weil wir so viele Perspektiven sehen, sagen wir ja, die ist aber besser als die, also was wir vorhin hatten bei dem Relativieren, sagst du, nee, im Dialektischen geht's eher Bedürfnisse oder Mensch und Handlungsstrategie oder Verhalten und Mensch so zu trennen und anders adressierbar zu machen.
Ja, und also ich finde, da steckt ja ganz schnell drin so ein Echtzeitzugriff da drauf, ne? Ich glaube, das wäre so ein qualitativer Unterschied auch noch für mich. So dieses in den Stufen davor kannst du vielleicht vieles davon auch, aber nicht in dem Moment, sondern du brauchst immer eine Weile, bis du vielleicht hinterher in der Lage dazu wärst. Und hier ist es quasi, es fließt mehr so in Echtzeit mit ein. Also du bist sofort synchron, auch mit einer prärationalen Aussage zum Beispiel. Also du bleibst halt dadurch auch tiefer in Kontakt, du bleibst tiefer in der Verbindung. Und das wäre ja, wenn man ganz weit rauszoomt, eigentlich auch vielleicht die stärkste Funktion der Infosphäre, dass wir in Verbindung bleiben, dass wir nicht uns in Echokammern verlieren, dass wir uns nicht voneinander abnabeln, ne, sondern dass wir in Kontakt bleiben, in Verbindung bleiben, was ja auch unser größtes, also eins unserer größten Bedürfnisse überhaupt ist, ne? Dass wir uns gesehen fühlen wollen, dass wir uns gehört fühlen wollen, dass wir uns verstanden fühlen wollen, dass wir einen Resonanzraum haben wollen. Und das alles wäre hier so. Oder wenn du halt zu dem Bild von dem Fluss vom Anfang zurückkommst, dann wäre das hier ja wirklich ein klarer, fließender Fluss.
Ja, oder ein sehr vielfältiger, der auch Sumpf und Morast hat. Die eben ja auch. Also das ist ja nicht dieses, ah, jetzt ist alles klar, sondern ich glaube eher die Erkenntnis, nee, ist alles vollkommen unklar und ungewiss. Und dieses Zulassen des Ungewissen, ja, und dieses Geborgensein in der Nichtgeborgenheit, ja, dass du halt erkennst, ja, wir haben die Vielheit, das ist nun mal ein Fakt, wir haben diesen hypnotischen Wahnsinn von irgendwelchen Erzählungen, die ja zu ganz schrecklichen Handlungen auch führen. Es gibt keinen klaren Fluss und den muss es auch nicht geben. Und das finde ich auch nochmal interessant, dass wir wegkommen von diesen Fortschrittsideen, so nach dem Motto, und eines Tages ist das Wasser klar und die Infosphäre fließt in von limbischen Impulsen gesäuberte Gehirne und wird sozusagen vernünftig emotional offen handeln. Ja, und du merkst so, nee, wird nicht entstehen. Aber wie gehe ich mit dieser Unterschiedlichkeit um in Autonomierespekt, dass ich sage, ja, schau mal, da sind Leute, die haben Bedürfnisse, ja, nach Schutz, nach Zugehörigkeit, nach sonst was, haben ziemlich wilde Theorien. Ja, wie kann ich auf die Bedürfnisse reagieren und Angebote, Realitäten anbieten, die diese Bedürfnisse auch anders erfüllen können, anstatt die Bedürfnisse abzuwerten? Wie kann ich hier er als Gunther Schmidt nennt sich ja, den finde ich ja ganz gut, weil er sehr aus diesem Konstruktbewusstsein redet, Realitätenkellner. Also was können wir an Angeboten machen? Ich sehe dein Bedürfnis. Ja, ich sehe gerade, das kannst du lösen über Krieg, über Putin, über Trump, AfD, irgendein Kram. Aber ich hätte da noch ein anderes Angebot. Und zwar das. Ja.
Ja. Naja, und genau, und im Journalismus dann eben auch, du sagst jetzt gerade dann, das nicht abzuwerten. Noch schöner wäre dann ja auch, das auf gesündere Art stillen, ne? Also nicht noch mehr Propaganda-TikToks zu machen, nur weil man damit vielleicht Geld verdienen kann, sondern sich überlegen, es schließt sich dann die Klammer, wie kann ich immer noch Geld verdienen, aber auf eine ethischere Art und Weise, die dann die Bedürfnisse aller Räume stillt auf verschiedene Arten. Und
das heißt ja nicht, dass wir die alle stillen müssen. Es gibt ja auch absurde Bedürfnisse, aber die sich, sag mal, ganz Berlin hasst die AfD. Wir sind die Hasser. Und dann denkst du so, mein Gott, ich will da nicht zum Hasser werden. Natürlich bin ich gegen aber gewisse Handlungsstrategien, weil ich die Ethik total verwerflich finde. und trotzdem nicht wieder in Polarisierung zu gehen. Ne?
Ja, dann wäre natürlich noch das Spannende, wie das aussehen könnte, weil momentan ist es ja zum Beispiel so, also ich nehme eine große Gegenbewegung wahr zu diesen regressiven Kräften in der Infosphäre durch, sagen wir mal, russische Propagandabots, durch AfD-TikTok-Videos, durch, ne? Also es gibt ja, ich sag mal, sehr vieles, was eigentlich so diese mittelreifen Levels der Infosphäre zurückziehen möchte ins Präfaktische oder was das Präfaktische in der Infosphäre wieder stärken will. So ein quantitativer Zuwachs daran, du bist dem öfter ausgesetzt, vielleicht gewöhnst du dich dann daran. Und die Methoden, die wir jetzt größtenteils dem entgegensetzen, kommen ja aus diesen mittelreifen Räumen der Infosphäre. Also sagen wir zum Beispiel, ich setze dem Präfaktischen dann ein Fact-Checking gegenüber. Ne? Also Markus Lanz fact-checkt dann irgendwie seine ganzen Aussagen. Und jetzt, da kannst du auf der Website lesen. Die Washington Post fact-checkt Trumps Lügen und hat dann am Ende der Präsidentschaft einen Artikel mit 4000 Einträgen oder so. Das reicht aber ja offenbar nicht, um dem Ganzen wirklich nachhaltig etwas entgegenzusetzen. Also das hilft schon ein bisschen, aber reicht noch nicht. Und das, was du gerade angesprochen hast, wie könnte man denn die wirklich zentralen Bedürfnisse, die da drinstecken, die auch urmenschlich sind, wie könnte man die Leute so abholen, dass sie vielleicht nicht den präfaktischen Narrativen so stark verfallen, die ja sehr stark auf, ich sag mal, auch auf Scham und Verunsicherung basieren. Und eben ist es mir nicht bequem im Unbequemen, sondern es ist mir verdammt unbequem hier gerade und ich habe Angst. Und wo führt das alles hin? Ne? Und in was für einer Welt lebe ich hier eigentlich? Und ich brauche irgendwie einen Schutzraum und am Ende ist dann der Schutzraum oft auch so ein Wir gegen die, ne? Also denen kann ich jetzt vertrauen und die, das ist so mein Schutzraum. Und wie komme ich da raus? Weil mit reinem Fact-Checking ja nicht.
Genau, weil die Leute, die wollen ja die Fakten gar nicht checken. Also das ist ja dann eine, ich sag mal, Bauchnabelgeschichte. Wer liest dann die, haha, der Trump hat so viel gelogen, wusste ich ja schon immer. Aber auf mich hört ja keiner. Und das Interessante ist ja, wozu findet diese Kommunikation statt? Ja, man möchte ja eine Auswirkung auf die Zukunft haben. Also du sagst ja, wir machen ja News, damit irgendwas verstanden wird, in Handlung kommt, anders gesehen wird, der X gewählt wird, ja, oder Trump sagt ja, wenn ich gewählt werde, ist die Welt gut in 2 Tagen, wenn die anderen gewählt werden, bricht der Dritte Weltkrieg aus. Ne? Der sagt das ja literarisch so, das ist ja ganz herrlich in dieser Polarisierung. Und gleichzeitig, glaube ich, dieses Bewusstsein über Auswirkungen, ja, was macht das mit uns, dies und jenes zu tun, zu denken, was tue ich mir damit an, wie geht es mir denn damit, ja, das entsteht ja auch in dem stärkeren In-Kontakt-Gehen mit dem eigenen Fühlen, ja, komme ich davon gut drauf, also, oder hetze ich mich nicht selber auf mit meinen, also ich kenne ja auch einige in meinem Umfeld, die in irgendwelche Verschwörungsgeschichten reingegangen sind. Ich kenne keinen von dem, denen es gut geht. Der sagt, seitdem ich diese Verschwörungstheorien verfolge, fühle ich mich viel entspannter. Ich stehe morgens auf und weiß, also, und weiß ja. Irgendwie, das Böse in der Welt kontrolliert hier alles, mir geht's gut. Ja, das heißt, der Pain Point ist nicht die Faktenebene. So nach dem Motto, endlich sagt mir einer, meine Verschwörungstheorie stimmt nicht, ich habe es jetzt nachgelesen, ja, ich entscheide mich anders. So geschieht es ja nicht, sondern es geschieht über das Fühlen. Ja, und das sich selbst fühlen und zu gucken, wie was macht's denn mit mir? Ja, und das fand ich interessant. Ich habe einen guten Bekannten, der zur AfD gegangen ist, und ich habe neulich mit ihm gesprochen und er sagte, er fühlt sich oft ausgegrenzt. Und ich dachte so, oh, you're eating your own medicine, ja. Und gleichzeitig kann ich ihn aber verstehen auf der menschlichen Ebene, ja, dass er mit seinem Bedürfnis, die jetzt, ich sag mal jetzt, so eben bei ihm so waren, ja, seine Erfüllungsstrategie, jetzt zu einem guten Fühlen zu kommen, wenig hilfreich waren. Ja, und da, glaube ich, ist es so eher die Frage, wie können wir uns damit in Kontakt bringen, über eine Reflexion dieses hier, was macht's denn mit mir? Und da sind wir in der öffentlichen Diskussion oft nur in diesen apokalyptischen, das wird alles ganz schlimm auf allen Ebenen, ja. Und da bin ich gespannt auf journalistischer Ebene, ne, wie wir das nochmal anders erzählen können. Welche Auswirkungen hat es denn, wenn wir weiter so reden? Also bei den Öffentlich-Rechtlichen merkst du es, keiner guckt mehr hin. Gucke ich mir Talkshows an? Nee. Ja, höre ich Podcast? Ja. Ne? Weil da finde ich das Differenziertere, das Dialektische, das Diskurshaftere spannend oder interessanter als Diskussionen, die nirgendwo hinführen, sondern nur zu Meinungsinszenierungsfesten werden. Ne?
Schönes Wort auch, ja. Ja, vielleicht gucken wir mal aufs Gesamtbild. Vielleicht fällt uns dann was ein. Ich teile nochmal meine Matrix. So, also. Wir können ja erstmal versuchen zu verorten, wo denn gerade die Infosphäre, zumindest in Deutschland, ihren Schwerpunkt hat. Und ich würde sagen, dass das halt auch das schon sehr erkenntnisreich ist, wenn man sich mal überlegt, dass wir uns hauptsächlich irgendwo zwischen dem rationalistisch-funktionalen und dem eigenbestimmt souveränen bewegen. Und das wäre jetzt zumindest mein Eindruck. Ich lese ja nun sehr viel und gucke sehr viel schon Berufsdingen. Vielleicht siehst du doch das auch anders. Ich meine, du bist auch in anderen
Bubbles unterwegs. Wer beim Spiegel arbeitet, der kann das ja gar nicht anders sehen.
Ja, gut. Ich lese ja nun auch von bis, ne? Also ich lese auch Russian TV und ich höre auch Nate Hagens. Also ich glaube, ich habe schon alle diese Räume irgendwo in meinem Medienmenü drin. Aber wenn ich jetzt einfach mal sagen, was mein Eindruck wäre, wo jetzt die Infosphäre insgesamt ihren Schwerpunkt hat, dann würde ich sagen, es wäre irgendwo zwischen rationalistisch, funktional, eigenbestimmt, souverän und interessanterweise auf der dritten Linie, also auf dem Gesprächsniveau, stärker sogar noch auf der Debattenebene. Na, also ich habe vielleicht sogar kontextreiche Daten und ich habe vielleicht sogar ein formal operatives Denken, was viele Variablen mit einbeziehen kann, aber ich knall es meinem Gesprächspartner oft in rabulistischer Weise um die Ohren, dass der gar nicht anders kann, als zuzumachen. So, und das kommt dann eben jetzt noch von außen. Wie gesagt, ich rede jetzt nur über Deutschland und auch das ist ja schon eine große Blase, weil es sind ja alles Räume, die auch, na, sich unterschiedlich auftun. Aber einfach mal, wenn man es versucht, mal einmal so global zusammenzufassen, dann kommt von außen jetzt halt noch mehr und mehr präfaktische Verführung dazu. Und das ist so ein bisschen das Lagebild gerade. Wäre jetzt zumindest mein Lagebild, wie ich es beobachte. Was wäre denn dein Lagebild?
Ja, würde ich auch sagen, die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Und natürlich lebe ich total in einer Blase. Na, natürlich bin ich mehr mit entwicklungsorientierten Menschen umgeben und habe mehr Zugang dazu. Und manchmal wundere ich mich ja nur, was es da noch für Paralleluniversen gibt, wo man sich auch aufhalten kann. Ne? Du, schwer zu sagen. Ja, gibt es dann Mehrheit, wie misst man es, wenn man jetzt sagen würde, also ich stell dir vor, du würdest, Google würde an dem ganzen Content einen Filter dran halten und mal gucken, in welcher Haltung was da veröffentlicht, diskutiert oder sonst was wird, wäre es wahrscheinlich äußerst ernüchternd. Ja, jetzt könntest du natürlich fragen, in welcher Weise wird Macht ausgeübt, werden Entscheidungsträger gemacht. Und das finde ich jetzt schon spannend. Sicherlich ist so ein mit Amerika da ein großer Einflussfaktor. Also lässt man sich jetzt tatsächlich auf das Präfaktische ein und sagt, Trump, wir wollen 4 Jahre haben nicht gereicht, wir müssen dich nochmal 4 Jahre sehen, wie du diese Welt veränderst und Amerika wieder groß machst. Wenn du 4 Jahre, das war ja scheinbar noch nicht genug Zeit, dann machst du es dann. Das wird ja wieder nicht dieses Amerika sein, was dann am Ende groß, stark, schön und so beschrieben ist, wie er sich das vorstellt. Die Frage ist dann ja eher, was führt zu welchen Auswirkungen und welche davon werden von uns als attraktiv wahrgenommen. Und da bin ich ja so ein bisschen Optimist, ja, weil ich schon so sehe, ja, auf offizieller Ebene wäre das ernüchternd. Auf der anderen Seite sehe ich das differenzierter werden, wenn ich angucke, was jetzt meine Kinder konsumieren, was die für Podcasts hört oder auch andere in meinem Umfeld, dann sage ich, oh, there's hope. Ja, wenn du jetzt global guckst, TikTok ist so das Gehirnmanipulierungsinstrument schlechthin und fördert irgendwie, also hängt uns da irgendwie an so einer Dopaminnadel. Ja, so ich kitzel dein Gehirn, dein limbisches System, immer Gott, ne, was geht denn da ab und wo landen wir denn da damit? Ne? Die Frage ist eher für mich gar nicht mal so, wie ist es, sondern ja, es ist gleichzeitig alles, worauf kann ich einzahlen und was können denn sinnvolle Systeme formen zu sein, auf einen höheren Differenzierungsgrad einzuzahlen? Ja, und das vielleicht skalierbar zu machen. Ne?
Ja, das wäre ja so ein bisschen der Ansatz des Modells, ne?
Genau.
Ich habe es dann tatsächlich nochmal zusammengerafft, weil wir haben ja jetzt 5 Stufen oder Haltungen. Man könnte auch 3 draus machen, ne? Also man könnte sagen, man nimmt mal dieses präfaktische, sehr konkrete Denken, doktrinäre miteinander reden. Wobei vielleicht kurz noch ein Gedanke, das sind ja 3 Linien, ne? Es ist ja nicht so, dass immer alles auf einer Ebene ist. Ich vereinfache jetzt hier sehr stark. Das ist eben sehr oft, ne, dass du auf den 3 Linien auf unterschiedlichen Niveaus bist. Das macht so spannend daran. Aber wenn man jetzt einfach nur mal im Sinne des, wie könnte man denn global ansetzen, denkt, dann könnte man sagen, man nimmt halt diese allererste Ebene, wo es wirklich präfaktisch ist und noch sehr wenig kritisch denkend beim Interpretieren und sehr doktrinär miteinander reden. Und da wäre der Ansatzpunkt vielleicht tatsächlich erstmal eine Versachlichung, ne? Überhaupt ein Motivieren zur Meinungsäußerung, Förderung vom kritischen Denken, Förderung von, wie enttarne ich Fake News. Ich war tatsächlich gerade auf Recherche bei so einem Unternehmen im tiefsten Sachsen, wo die das mit ihren Mitarbeitenden machen. Ne? Also wo wir wirklich sagen, da gibt es dann so Kurse von dem sogenannten Business Council for Democracy, wo Leuten diese Sachen dann im Job beigebracht werden. Einfach um denen zu helfen, okay, wenn du es jetzt unterscheiden willst, so geht das überhaupt.
Ja, und das Dialektische, jetzt finde ich es interessant. Jetzt kann man sagen, sozusagen, ich nehme die Haltung, nehmen wir mal an das Präfaktische, denk doch mal nach. Ne? Benutz doch mal deinen Verstand, komm doch mal raus aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und hier zeige ich dir, wie das geht. Ja, da sind wir ja irgendwie seit 300 Jahren dran mit der Aufklärung, ja, mit bedingtem Erfolg, also schon beachtlich. Ne? Und ich glaube, das Dialektische ist ja jetzt noch reinzunehmen und ich verstehe, warum du das bis jetzt anders siehst und wenn ich das würdigen kann, wenn ich sagen kann, ich würdige, dass du dich hier deine Zugehörigkeit in Frage gesetzt siehst, dass du dich überfremdet fühlst, dass du das Gefühl hast, du verlierst deinen Platz. Ja, weil das ist der eigentliche Schalthebel. Das Gefühl, also diese Emotion. Und wie kann ich die überführen in ein mehr bewussteres Gefühl? Ah, ich nehme das wahr. Und mein Gehirn antwortet darauf mit diesen Sinngebungen. Aber der Treiber dahinter ist das Gefühl. Und deswegen glaube ich, kannst du sagen, ja, so musst du darüber nachdenken und jetzt kläre ich dich mal auf. Ja, das ist die eine Hälfte der Dialektik, eine Gegenthese bilden. Aber die Synthese, glaube ich, kriegst du erst hin, wenn du das, die Emotion zu einem bewussteren Gefühl machst und sagst, und da fühle ich mich besser aufgehoben. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was uns oft so entgeht, was von dem der These, die jemand hat, die jetzt in einer Verschwörungstheorie erscheint, ist würdigenswert.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, das, was am meisten fehlt bei diesen ganzen Sachen und warum diese Ansätze nur begrenzt erfolgreich sind, dass das sehr technisch gemacht wird. Also die Methoden sind alle ja genau richtig, die setzen ja genau da an. Und es funktioniert, glaube ich, immer dann, wenn die Leute, die das mitmachen, auch eine intrinsische Motivation haben. Bei der Firma wäre das sogar so, die werden jetzt nicht gezwungen, das zu machen, aber die mitmachen wollen, die machen das. Ich habe mit den Leuten geredet, die waren dann auch wirklich, die waren davon sehr angetan und dachten, das ermutigt mich jetzt auch, ne? Weil durch dieses, ich lerne halt neue Kompetenzen, bin ich auch empowered, das dann wirklich auch in meinem Alltag anzuwenden und so. Aber du hast total recht, das sind natürlich alles Leute, bei denen das Bedürfnis eh schon ist, ach Mensch, ich würde ja gern. Und nicht Menschen, die das alles machen, weil sie ein ganz anderes Bedürfnis haben, nämlich unter anderem, ich hätte gerne mehr Heimatgefühl, ich hätte gerne mehr Sicherheit, ich hätte gerne mehr aufgehoben sein, weniger Ausgrenzung, und dann grenze ich andere aus und fühle mich dann noch mehr ausgegrenzt, Mist. Aber so, ja, genau. Also würde ich dir total zustimmen, ja.
Und das ist ja das Entscheidende an so einem Einsatz, ja. Und manchmal denken wir, wir müssen die Leute kompetenter machen. Ja, wir müssen denen was beibringen. Die sind noch zu doof, die sind noch nicht so weit. Ne? Die müssen das erst noch lernen. Das ist aber so ganz typisch, das höre ich ja auch, wenn ich mit dem Modell arbeite, der ist noch nicht so weit. Das ist ein Blauer, das ist dies, das jenes. Ne? Die müssen das lernen. Was zum Teil stimmt, aber du kannst sozusagen aus systemischer Sicht sagen, in jedem sind alle Kompetenzen für den nächsten Schritt, nicht für alles, aber für den nächsten Schritt da, weil in dem Spannungsempfinden, das ist scheiße so, es muss hier mal anders werden. Er kann diese Spannung nur empfinden durch eine Unterschiedsbildung. So ist schlecht, so ist besser. Ja, und wenn du fragst, ja, was ist denn die Qualität von dem, wie du dir vorstellst, dass es besser ist? Ja, wenn es besser ist, ja, dann wäre das und das und jenes nicht, ne? Und diese Unterschiedsbildung, ja, enthält sozusagen auch schon die Kompetenz für den nächsten Schritt. Das heißt, du siehst das ja manchmal mit irgendwelchen Leuten, die da vors Mikro gezerrt werden, jetzt Trump-Fans. Ja, und dann siehst du, an sich sind das alles ganz liebe Leute. Wenn du die jetzt so in einem anderen Kontext treffen würdest und das nicht das Thema wäre, dann würdest du denken, ach, so eine liebe Mama, so, oder irgendwer, du würdest was Liebenswertes finden. Und du würdest sie von der anderen Seite verstehen können.
Ja, ganz ehrlich, also es geht ja sogar noch tiefer. Ich finde, dass das alleine diese Aussage, die ja oft auch geschrieben wird in Reportagen jetzt gerade, dass die ja auch schon so wahnsinnig despektierlich ist, ne? Also es gibt ja diese Reportage nach dem Motto, ich fahre mal ins AfD-Land und dann lerne ich die kennen und vielleicht grill ich sogar mit denen und Gott, eigentlich sind die ja auch ganz nett. Und das ist dann so der Text und du denkst dir so, Alter, wie beleidigend ist das denn bitte jetzt? So, natürlich ist jeder Mensch erstmal nett und natürlich ist Trump wahrscheinlich auch nett, wenn du nur mit ihm grillst. Darum geht es ja gar nicht. Und alleine dieses gönnerische, so, du bist aber nett, ist ja auch schon eine Beleidigung, finde ich, als eine. So, und verstärkt genau das, was du gerade gesagt hast, was man nicht will, ne?
Also wenn man auf dieser Ebene ist, genau, wenn du es gönnerhaft kommst, ja, klar. Marcel Reif sagte, dieser Spruch sei ein Mensch, ne? Also sich nochmal als Menschen zu erkennen und diese Entwertungsgeschichten dann mal sein zu lassen und mal zu sehen, worum geht's, ja? Was ist denn die Gemeinsamkeit jenseits des Weltbildes? Und was ist das Bedürfnis oder sagen wir die emotionale Spannung, die sozusagen mich zu bestimmten Inhalten oder Sinnbildung greifen lässt? Ja, und das ist ja eben nicht faktisch, sondern letztendlich durch Emotionen befeuerte hypnotische Strukturen, die in einer Selbsthypnose halt zu irgendwelchen Weltbildern führen, die natürlich auch alle in der Form vereinfacht sind.
Ja, ich würde nur sagen, der feine qualitative Unterschied ist ja, schreibst du eine Reportage, das sind aber alles Idioten mit Verschwörungstheorien im Kopf, aber beim Grillen sind sie ja eigentlich ganz nett, dann ist das vielleicht nicht so hilfreich, oder du machst halt eine Reportage, ich habe es irgendwie geschafft, mit denen zu grillen und der Text geht vor allem darum, wie die Leute über ihre Ängste reden und plötzlich jeder, der es liest, denkt sich so, fühle ich ganz genauso. Ich leite daraus andere Schlüsse ab, aber hey, ich kann den verstehen. Nicht nur verstehen, sondern ich kann es nachempfinden. So, und dann ist es ein guter Text. Und das erste wäre so ein Text, der vielleicht eher noch die Spaltung verstärkt. Und leider würde ich sagen, sind 90% der Reportagen, die ich so gelesen habe zuletzt, waren eher die erste Kategorie mit. Der große, schlaue Reporter aus der Großstadt fährt mal zu den AfD-Hanseln und grillt mit denen und freut sich eigentlich eher darüber, wie tolerant er selbst ist und er hört den Leuten aber trotzdem nicht zu. Und das ist schade. Das ist auch verschenkt.
Und ich glaube, dieses Erkennen, ja, was ist das Bedürfnis dahinter und welche auch anderen Möglichkeiten gibt es, mit dieser Spannung umzugehen, ja. Und da glaube ich, also auch auch zu sagen, ja, es ist richtig, gewisse Ängste zu haben, es ist okay, dies und jenes zu haben, aber wir haben andere Angebote als nur du bist falsch oder du musst das jetzt so oder so sehen oder die Angebote sind so diffus, dass du an sich dieses Gefühl, diese Emotion gar nicht haben solltest. Dir wird die aberkannt, ne? Und dann hast du es auch schwer, ne? Und das ist ja ein Unterschied zwischen diesem, das hast du auch ja schön rausgearbeitet, so, wo man manchmal denkt, ja, jeder kann halt, wie er will und so, sondern nee, du kannst ja schon Qualitäten der Handlungsstrategien unterscheiden und da auch Angebote machen, ne?
Ganz fein unterscheiden zwischen dem Bedürfnis und dem Gefühl einerseits, was du auf einer menschlichen Ebene teilst und mit resonierst und andererseits, was daraus an Konsequenzen abgeleitet wird und an Lösungsansätzen. Und dann könnte man ja sagen, also die Lösungsansätze der AfD, denen stimme ich nun so überhaupt gar nicht zu, obwohl ich die Ängste der Menschen, die damit gelindert werden sollen, sehr gut nachempfinden kann.
Und ich glaube, auf faktischer Ebene, wenn du jetzt, nehmen wir mal das Beispiel AfD, wenn die fragen würdest, was steht denn eigentlich in dem Programm drin von dieser Partei, die ja da wäre, die wenigsten würden das wahrscheinlich irgendwie sagen können.
Ja, das wäre ja wieder das Präfaktische, ne? Also es gibt wirklich immer eine gefühlte Wahrheit, ja.
Genau, und es geht um Gefühle. Ja, und es geht um Fühligkeiten. Und das ist ja interessant, was sind da Angebote, die eben sagen, wir erkennen das an, dass diese Vielheit da ist und wir erkennen sie dir nicht ab. Weil jemanden sein Weltbild abzuerkennen und zu sagen, nö, das darfst du nicht haben, ist ja auch mal die Frage, was anstatt dessen? Ne? Ja, mein Weltbild. Ne?
Ja, also vielleicht nochmal die Dialektik, unserer Dialektik zu bilden. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, plus vielleicht diese Techniken, die ich am Anfang gesagt habe, weil die wären ja das, was dann eben wie die Entwicklung, wenn sie dann gewollt ist und wenn sich danach gesehen wird, mithelfen auch. Ne? Das wären schon die Strukturen, die man dann aufbaut, glaube ich. Also du hilfst den Leuten, die es dann wollen, aus sich selbst heraus, intrinsisch motiviert. Wie checke ich denn die Fakten nach? Wie mache ich eine Bilderrückwärtssuche? Wie enttarne ich Fake News? Und. Also es wären dann ja schon die stumpfen Skills, die es bräuchte, um eben dann weiterzukommen. Ne? Aber klar, es funktioniert eben nicht, wenn du es ihnen so aufzwängst.
Ja, ich war neulich bei René Bornebus, der auf der Respect Convention, ja, der also sagt, hier Respektbotschafter, und der es über diese Schiene angeht, fand ich sehr, sehr schöne Richtung, die er dann nimmt. Und er hat eben auch so Aufklärungsarbeit, wie gehe ich mit Trolls um, wie mache ich dies, wie mache ich das, so geleistet. Aber eher für Leute, die, ich glaube, schon komplexer das wahrnehmen können und auf dieser Reflexionsebene da zusätzlichen Content generieren können. Ich weiß nicht, ob dem Präfaktischen sozusagen sagst du so und jetzt sei mal sachlich, sondern dann eher, was ist dein Bedürfnis und gibt es nicht auch andere Handlungsstrategien, wie es dir erfüllen kannst, die in ihren Auswirkungen ja auch für dich günstiger sind. Das ist ja das Lustige, wo Leute da sagen, na, wenn du das Programm der AfD nimmst und dass die durchziehen würden, dann wären die Auswirkungen wahrscheinlich ganz andere als die, die man vermutet. Ne? Für sich selbst, ja. Also wäre noch nicht mal zum eigenen Vorteil. Ne?
Dein Kumpel, der plötzlich merkt, Mist, ich werde ja auch ausgegrenzt, wenn ich andere ausgrenze. Das will ich ja gar nicht.
Genau.
Meine Wahrnehmung ist halt, dass es gerade sehr viele Techniken in diesem Raum gibt. Ne? Also dieses, wie drängt man diese Regression des, oder diese Flut des Präfaktischen irgendwie zurück in einer rationalistisch, funktional bis eigenbestimmt souveränen Infosphärenwelt. So, das Spannende wäre dann aber ja in die andere Richtung. Und das ist ja eigentlich das, wo mein Journalismusmodell jetzt vor allem anwächst. Wie komme ich durch das Nadelöhr der Verletzlichkeit in den postkonventionellen Raum? Ich glaube, das wäre dann ja auch das, was du eben da so schön auch ausgefaltet hast. Ne? Es ist einfach mehr Maren Urner und weniger Analytik. Also
ja, beides. Ne? Also korrational. Ne?
Jetzt nicht gar nicht mehr das eine und das andere, aber halt, wir könnten mal, es wäre gesund, mal mehr von dem Emotionalen in die Infosphäre zu integrieren und dem mehr Raum zu geben.
Ja, Möglichkeiten erhöhen, Verengungen öffnen.
Genau. So, und ich glaube, das wäre so die Stellschraube, in der ich ja vor allem drehen will mit meinem Modell, was ja sehr stark darauf ist. Das hat ja drei Säulen und die mittlere davon und wahrscheinlich auch die zentralste ist ja eben Empathie, ne? Und das ist so schwierig im Journalismus zum Beispiel, ne? Also man sagt, der Journalismus wäre jetzt eben der Superagent für die Infosphäre und dieser Superagent, der hat aber ein Rollenbild von sich selber. Ich muss ja objektiv sein und ich muss ja analytisch sein und Gefühle, die sind ja unjournalistisch. Dann ist das wahrscheinlich der Knackpunkt, wo man weiterkommt. Also, wenn man durch dieses Nadelöhr käme, dann würde sich sehr, sehr vieles entwickeln können, ne?
Ja, deswegen kam ich auf dieses Bild, wenn du das postrational sagst, da sagt man wie Ratio weglassen. Ja, wenn du korrational sagst, also irgendwie so ein Wort oder konrational, ich weiß es nicht, aber wo man sagt, nee, nee, du darfst dein Rationales behalten, aber schau stärker auch auf die emotionalen Treiber dahinter, weil das ist schlauer, das ist kompletter, das ist ergänzender, das ist nicht Abwerten der Fakten, sondern das ist eine zusätzliche Perspektive. Gerade um das Präfaktische zu verstehen.
Und da wäre halt die Frage, wie schafft man das, ne? Und gerade in einer Welt, ich erinnere mich noch sehr an dieses Beispiel Anne Spiegel. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, war mal so eine Grünen-Ministerin. Die wurde dann abgesägt, weil sie bei der Flut im Ahrtal gelogen hat. Und die hat aber sehr stark dann bei ihrem Rücktritt, hat sie ihre emotionale Angefasstheit, ihre Schwäche, ihre Versagensangst, ihre Scham. Also das kam alles so in dieser Abschiedsrede so stark mit durch. Und das hat damals zu sehr, sehr starken allergischen Reaktionen geführt. Nicht nur bei uns in der Redaktionskonferenz, sondern auch insgesamt. Und es ist, glaube ich, sogar gemündet in einem Kommentar, der so war wie, wie soll mich mal nicht mit ihren Gefühlen belästigen? Also da, daran sieht man, finde ich, ja, was für ein großer Lernraum da noch ist, ne? Also und wie stark dieses Rollenverständnis da auch so drin ist, das kommt ja nicht nur aus dem Journalismus, das ist ja insgesamt einfach unsere Leistungsgesellschaft, unsere doch noch sehr stark rationalistisch funktional geprägte Gesellschaft, die einfach sagt, Gefühle sind Schwäche, Gefühle hindern mich am Funktionieren und nicht, ach nee, das ist ja viel schlauer, ne? Und ja, durch dieses Nadelöhr der Verletzlichkeit zu gehen, ich glaube, das wäre der stärkste Hebel.
Na, wir arbeiten ja gerade an einem neuen Buchprojekt, das heißt Fühlen. Weil ich glaube, die Reaktion, rational zu sein, ist ja richtig. Weil dieses Emotionalisierte, ne, wenn man so davon spricht, oh, die sind ganz emotional, jetzt hat das Fußballspiel so geendet und jetzt schreien sie alle rum, oh, sind die emotional, da kriege ich ja das Gruseln, ja.
Das sind Drama-Emotionen, die sind ja meistens auch künstlerisch, histrionisch, würde ich sagen.
Wie auch immer, ne? Also dieses, und dann sagst du, nee, das wollen wir nicht. Also dieses unbewusste, unwillkürliche Emotieren, ja, wo du eben Massen auch hypnotisch da wirken kannst, sagst du, nee, 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 da brauchen wir die Ratio. Nur, und jetzt kommt so ein bisschen auf die Wortdefinition an, das Fühlen ist ja ein kultureller Akt. Also das Benennen und Bezeichnen und drüber reden, wo du eben nicht nur in dem Unwillkürlichen bist, sondern ja in so einer Reflexion. Das heißt, deine Ratio verschwindet nicht, sondern du sagst so, ich spüre mal in mich rein. Ja, da gibt es einen Teil, der so, einen Teil, der so, einen Teil, der so. Da habe ich so diese Gefühle und ich gehe mal so damit um, ich gehe damit so mit um. Also du hast so eine Art Resonanzintelligenz, die du dazu nimmst, die beim Emotieren ja nicht da ist. Da sagst du ja, oh, es ist einfach aus mir rausgeplatzt, ich konnte nicht anders. Da sagst du ja berechtigterweise, nee, also damit kannst du mir mal blöde kommen. Aber das Fühlen ist ja das Bereitstellen deiner Resonanzintelligenz, wo du ja irgendwie weiter mitkommst. Ne? Und der Painpoint bei den Leuten ist ja oft gar nicht so, dass sie sagen, fühle ich kalt, nee, in der Presse will ich nicht haben. Aber privat willst du sie schon haben. Ja, sagst ja auch nicht deinem Partner, komm du mir nicht dein Gefühl, ne? Du hast so funktioniert. Okay, kannst du machen, ja, führt zu einer bestimmten Art von Konstellation, die in ihren Auswirkungen dann von dir auch nicht günstig empfunden wird. Ne? Und diese Bewusstheit dafür, ne? Was will ich eigentlich haben, was für mich qualitativ in meinem Leben sinnvoll ist, mit im Umgang mit Partner, Kindern, Umfeld, dann merkst du so, okay, fühlen ist dann was Interessantes, aber fühlen ist was anderes als Emotionen haben. Und das ist jetzt in unserem Buchprojekt ja auch der Ansatz zu sagen, wie kommen wir in das Postfaktische rein? Und man kann es jetzt mit Verletzlichkeit nehmen, aber das hat dann auch immer sowas, wer will denn schon verletzlich sein? Und ich finde, man kann es auch anders sagen, wer will denn Resonanzintelligenz sein? Da kriegst du vielleicht mehr Fans.
Auch ein sehr rational-funktionalistischer Begriff.
Und gleichzeitig ist aber auch eine Beschreibung für Verletzlichkeit. Weil es einen ähnlichen Vorgang beschreibt des nach innen Gehens und des Verbalisierens deiner inneren Wirklichkeiten.
Ja, ich finde ja, das funktionalisiert wiederum die Verletzlichkeit und da bin ich jetzt ein bisschen allergisch, aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen, ja.
Na, ich glaube aber, die Verletzlichkeit ist ein Zugang, aber nicht der Zugang. Und gerade im öffentlichen Raum sagst du natürlich auch so, okay, ist das jetzt die Bühne, wo ich sage, da wähle ich jetzt genau diesen Zugang. Das mache ich vielleicht in der Partnerschaft, ja, oder in Freundschaften oder in engen Beziehungen. Aber so, wir schreiben jetzt Journalismus, würde ich sagen, die Verletzlichkeit ist ein Nadelöhr, aber es gäbe auch andere, das Fühlen zum Thema zu machen.
Ja, naja, ich würde sagen, es wäre schon mal ein erster Schritt, wenn man nicht so eine Illusion erzeugt von im öffentlichen Raum findet das nicht statt, all das, was im privaten oder im intimen Raum stattfindet.
Wir bleiben Menschen, ja.
Ja, genau. Und finde sozusagen und das ist ja oft, ist ja auch, ne, du hast vorhin so ein schönes Wort sehr lang benutzt, ich habe es leider vergessen, mit irgendwas Meinungsverschiedenheitsäußerungsfest oder so. Dieses Bühnenhafte der Öffentlichkeit, ich glaube, das würde weniger werden, wenn da mehr, nennen, wie du es auch immer nennen willst, ich würde es mehr Echtheit, mehr Verletzlichkeit nennen. Und ich glaube, Verletzlichkeit führt zu Echtheit, weil du weniger eine Show machst, weil du dich weniger nach außen verkaufst, weil du weniger so tust, als wärst du kein Mensch mehr oder ein viel besserer, perfekterer, weniger verletzlicher, besser funktionierender, leistungsstärkerer Mensch. Und auch irgendwo ja noch, da sitzt im Publikum, sitzen Leute, von denen du zumindest denkst, dass die das auch von dir erwarten. Vielleicht tun das viele auch sogar, weil das so die Konvention ist, ne? Aber daraus käme es, ich glaube, das wäre eine sehr heilsame Infosphäre. Und es muss ja nicht jetzt jede Talkshow dann eine therapeutische Sitzung sein gleich, aber wenn das zumindest Spurenelemente davon enthält und vielleicht sogar mehr als jetzt und teilweise an den geeigneten Stellen vielleicht auch der Zoom da mal reingeht, ohne dass man dann eben, ne, sich die ganze Stunde nur damit beschäftigt, so, sondern dann eben auch natürlich, ja, aber einfach, wenn das stärker mit einfließen würde, ich glaube, dann hätten wir viel Heilung in der Infosphäre.
Ich finde es ja super, auch diese Adaption und die du jetzt auf den Journalismus machst. Das ist ja eine total hilfreiche Landkarte, wo man sehen kann, okay, wie gehen wir mit Fakten um? Wie gehen wir mit Interpretationen um? Was ist das Gesprächsniveau? Wo du ja erstmal sagen kannst, wow, da kann ich immer den Diskurs einorientieren. Da sagst du auch, ja, okay, die Mehrheit ist so in den, sagen wir, mittleren und früheren. Also es gibt einen Treiber, der so in die früheren Haltung geht. Das Präfaktische, was wir gerade erleben mit Trolls und KI und so weiter. Dann gibt es diese Gewohnheitskultur in Debatten und Diskussionen zu machen und das neuere Feld, wo du sagst, ach, lass uns doch noch mal ein anderes Intelligenz hinzu System hinzunehmen, von dem wir wissen, dass es wichtig ist. Das ist ja von Maren Omer, dieses radikal emotional. Lass uns über Politik und das viel mehr aus dieser Perspektive schauen, weil es eben nicht rational ist. Spätestens seit Trump und auch der Attraktivität, die er kriegt, das muss man ja auch sagen, wo du ja auch denkst, ja, das ist doch auf faktischer Ebene ein derartiger Blödsinn, das kann man doch keine 5 Minuten ernst nehmen. Nein, das kann man sehr gut ernst nehmen und an die Hälfte einer Bevölkerung oder einer wählenden Bevölkerung. Was machst du jetzt mit dieser Karte? Jetzt haben wir diese Karte, jetzt haben wir die Orientierung und was ist so eine Erfahrung, wenn du das Journalisten sagst? Schau mal, so sind wir unterwegs. Sagen die, ey, endlich sagt es mir mal einer, ich stelle meinen Stil um, oder was sind so Sachen, die passieren?
Das kommt immer sehr darauf an, ne? Also am besten funktioniert natürlich in dem Fall das Preaching to the Converted, also Leute, die mal mindestens auf eigenbestimmt souverän sind und vielleicht auch schon in das Postkonventionelle so ein bisschen reinragen. da findet das sehr große Resonanz. Ne? Das ist dann wirklich auch in den Kursen, die ich dazu gebe, so, wow, okay, jetzt habe ich eine Orientierung und alleine das hilft mir ja schon mal, mich auch nochmal selber zu hinterfragen. Ne? Also dieses Phänomen einfach, dass die Landkarte selbst schon Entwicklung fördert. Das empfinde ich als ganz stark, wirklich diesen Impact. Und dann ist es ja so, dass ich eben, ne, zu jedem dieser Felder gibt es dann eben konkrete Skills. Wir haben das jetzt mal so ein bisschen da ja durchdekliniert beim Präfaktischen. Das gibt es bei diesen ganzen anderen Feldern natürlich auch. Das ist dann sehr skillorientiert, ne? Das ist dann schon so das, was du eben meintest, das alleine reicht dann eben nicht. Das ist dann so ein bisschen so ein funktionalistisches Herumdoktoren und Leute zwangsbeglücken mit irgendwelchen Skills. So geht das natürlich nicht. Es funktioniert dann eben stärker, wenn Leute eh schon offen und bereit dafür sind und man diese Bereitschaft und Akzeptanz vielleicht auch erhöht. Und dann kommt dieses, ja, okay, und wie schaffe ich das jetzt? Und dann sagst du halt zum Beispiel, ganz tolle Technik, Otto Schamas 4 Ebenen des Zuhörens. Vielleicht mal gehört aus der Theorie U. Wie höre ich eigentlich in Interviews zu? Was für Fragen stelle ich? Und die 3. Ebene des Zuhörens ist ja da, wo sich das Herz öffnet. Das heißt, ich höre nicht mehr nur zu. Also die 2. Ebene ist ja auch schon gut, wenn ich überhaupt einen Open Mind habe. Das heißt, ich downloade jetzt nicht einfach nur meine eigenen Vorurteile und filter das aus den Antworten meines Interviewpartners raus, sondern ich bin offen für alles, was er sagt, für alle Meinungen und so. Und wenn ich dann noch das Herz öffne, radikal emotional werde und da bewusst hinhöre, in allem, was mir jemand sagt und dann vielleicht auch dann die Gefühlsebene erfragt, das wäre dann so eine 2. Technik, die damit reinkommt, der personenzentrierte Gesprächsansatz von Carl Rogers. Du wirklich nach den Gefühlen fragst und da stärker reingehst. Und das funktioniert sogar auf öffentlichen Bühnen bedingt. Das ist natürlich vorsichtig dosieren. Es funktioniert aber in Gesprächen mit Protagonistinnen, funktioniert das super. Ne? Plötzlich werden die Leute echt, plötzlich wird es irgendwie, und das Gespräch wird auch viel langsamer und viel, viel weniger hektisch und viel weniger, das muss ich ihnen jetzt auch noch alles erzählen. Und du bist plötzlich, du bist sogar auch, wenn man jetzt wieder sagen will, das ist doch schlauer, du bist viel zeiteffizienter, du bist viel schneller am Kern und du spürst wirklich, wow, okay, das ist echt. Du hast auch nicht mehr dieses, was kann ich jemandem glauben oder nicht, sondern du fühlst es einfach. Ne? Und da einfach gezielt hinzusagen und sagen, guck mal, das ist auch eine Ebene des Zuhörens, auf die du dich fokussieren kannst und auch mit deinen Fragen. Und hier sind mal 3 Fragen, die kannst du eigentlich immer stellen. Und ganz oft funktioniert das. Und die Leute denken sich so, boah, also ich mache das als Übung dann oft, dass einfach 2 Leute sich zusammensetzen und sich gegenseitig interviewen. Und dann sage ich immer nach 5 Minuten, jetzt geht mal eine Ebene tiefer. Ne? Und es ist, die kommen da meistens raus und irgendwie hatten so viel Verbindung auch miteinander und denken sich so, boah, ist das jetzt schön gewesen, richtig. Ich hätte es gern noch irgendwie eine Stunde weitergemacht. Und es geht mit den Protagonisten auch so, die dann eigentlich keine Zeit haben. Und dann sitzt du da 3 Stunden mit denen und sie denken so, ach, wollen wir nicht noch weiterreden? So, ich habe jetzt plötzlich doch Zeit. Und ich finde, das ist ja, also das eine ist ja, man könnte das jetzt auch wieder funktionalisieren als irgendwie taktische Empathie. Ist ja so ein widerliches Wort. Kommt da von irgendeinem, vergessen, wie er heißt, irgendeinem CIA-Typen, der das halt auch wirklich so benutzt, sondern hier geht es ja wirklich darum, hey, ich will mehr an den Menschen ran und ich will den Menschen zeigen für mehr Menschlichkeit in der Welt und keine Ahnung, so als Mission, ne? Aber was es ja auch macht, ist, ich glaube, es gibt ja so wahnsinnig viel darüber, woran unsere Gesellschaft krankt. Und unsere Gesellschaft krankt ja an Unverbundenheit, an Einsamkeit, an Abgeschottetheit voneinander, ne? Sowohl, es sagt ja auch Otto Scharmer, the 3 divides, ne? Also ich bin von mir selber abgetrennt, ich bin von meinen Mitmenschen abgetrennt und ich bin von der Natur abgetrennt. Und diese Ebene des Zuhörens, die ja diesen Raum öffnet, diesen Resonanzraum öffnet, die führt ja zu mehr Verbindung. Und selbst wenn ich nur 2 Menschen dabei zugucke, die das in einem Interview vielleicht machen, dann wird dieser Raum in mir auch geöffnet und ich habe quasi wieder so ein Gefühl, so ein Referenzerlebnis, wie du es ja immer so schön nennst, ne? Für diesen Raum. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig heilsame Wirkung hat und die geht weit über das Thema hinaus, die 2 Menschen da vielleicht gerade miteinander besprechen, sondern es geht ja wirklich in dieses rein so, ja, stimmt, ich hatte vergessen, wie gut sich das anfühlt und wie befreiend und wie gut. Also wie so eine gute Therapiesitzung auch so, ne? Ohne dass du vielleicht irgendwas therapieren musst. So einfach, dass du merkst, okay, was wäre dann das für eine Gesellschaft, die das öfter einfach macht, ne? Wenn du es einfach so vorgelebt bekommst, öfter im öffentlichen Raum, in der Infosphäre. Wenn davon mehr drin wäre in diesem Fluss, dann wäre das, glaube ich, verdammt heilsam.
Ja, da finde ich deinen Einsatz ja auch super. Ja, die Heilung der Infosphäre und sozusagen mit den Tätern in Kontakt gehen, die Journalisten selbst. Aber ich glaube auch durch diese Fähigkeit der Unterschiedsbildung, ja, die du ja mit dem Übertragung sozusagen auf den Journalismus, die Fakten eben Interpretation, das Gesprächsniveau schaffst, ja, schaffst du ja auch das Bewusstsein, wie es sein könnte. Und das triggert ja wieder die eben den Menschen liegenden Kompetenzen an, ja, okay, dann gehe ich mal in die Richtung. Ja, und so sehe ich es ja auch. Ich bin ja auch da großer Modellbauer, ne? Weil ich das ja auch so sehe, dass dadurch eine Unterschiedsbildung und eine Differenzierung innerhalb des eigenen Erlebnisnetzwerkes ja möglich ist. Ja, wie erlebe ich mich denn in meinen Bedingtheiten, in meinen Kontexten? Und welche Auswirkungen hat das für mich? Wie fühle ich mich denn, wenn ich diese oder jene Haltung bediene? Und wie du sagst, und wie kenne ich es denn auch, sei es aus dem privaten, therapeutischen oder auch vom Lesen? Und ich kenne ja auch deine Artikel, die du ja auch nach dieser Philosophie oder dieser Herangehensweise machst. Ich erinnere mich jetzt an den in Sri Lanka, weil ich auch da vor 2 Jahren war, hat mich das sehr berührt, weil du auf der einen Seite sozusagen die Faktenebene auf globaler Ebene beleuchtest mit Zahlen, Daten, Fakten, Diagrammen und so, aber auch ja, was heißt denn das für die Menschen? Und das fand ich gut, diese Verbindung zwischen dem Rationalen, das sind die Fakten, das sind die Gründe und das ist das Erleben, was daraus entsteht. Also weder so eine totale Betroffenheitsgeschichte, noch eine rein kühle Abhandlung von dem, sondern dieses Korationale, wir bringen beides zusammen und zeigen, pass auf, die Wirklichkeit existiert auf diesen verschiedenen Ebenen. Und wenn wir mehr Ebenen multiperspektivischer sehen, können wir eben auch andere Möglichkeiten, komplexitätsfähige Möglichkeiten erkennen und damit eher in diese dialektischen Räume kommen, die ja auch davon gekennzeichnet sind, in die dialektischen, dass sie eben mit Unterschiedlichkeit umgehen und diese Unterschiedlichkeiten als bleibend akzeptieren. Also dass du eben nicht sagst, und jetzt habe ich es erklärt und dann sind wir uns einer Meinung, sondern wir sehen die Unterschiedlichkeit, aber wir haben eine gemeinsame Richtung bei bestehender Unterschiedlichkeit, die wir trotzdem einnehmen können, weil wir die Auswirkungen beide für sinnvoller handeln. Du aus deinem Bedürfnis, du aus meinem Bedürfnis. Und da, glaube ich, ist die dialektische Kraft, also diese Unterschiedlichkeit bestehen lassen zu können, aber Auswirkungen anzubieten, die für beide oder mehrere Beteiligte oder Multibeteiligte als attraktiver angesehen werden als eben in der Abgrenzung.
Ja, schön. Finde ich ganz, ganz toll, den Gedanken. Und ja, das würde depolarisieren.
Weil du eine Synthese hast, auf die sich beide beziehen können in ihrer Unterschiedlichkeit.
Genau, sie können in ihrer Unterschiedlichkeit fortbestehen und haben aber im Prinzip ja sowas wie Metakriterien, auf die sie sich dann doch auch einigen können. Und sie schauen eher auf die und nicht auf das, was sie trennt. Und ja.
Und diese Metakriterien sind nicht rational.
Ja.
Sondern die kriegen dann noch rationales Beiwerk, aber die sind im Prinzip die Bedürfniswürdigung, die gegenseitige Bedürfniswürdigung mit einer Handlungsstrategie, die nicht miteinander in Konflikt steht.
Ja, das ist sehr schön. Ja, vielleicht lassen wir es so stehen.
jetzt haben wir mal die Welt erklärt, mal wieder auf dem Sonntagmorgen. Nee, aber ich glaube, dieses Weiterdenken, ja, diese neuen Möglichkeitsräume finden, ich finde, da leistest du super viel mit deinem Ansatz zum integralen Journalismus, mit dem Input, die du in die Community bringst zum Thema Journalismus und Haltung. Und eben auch mit deinen Kursen, die du ja auch für Journalisten anbietest und deinen ganzen anderen Aktivitäten, die du da als Berufener machst, ja. Und ich finde es auch toll, dass du das ja in Beispielen in deinen journalistischen Beiträgen ja auch machst. Also es gibt ja, ist ja keine Theorie, sondern du pilotierst das ja auch.
Ja, mal besser, mal schlechter, aber danke, ja. Ja, vielen Dank. Und ja, ich danke dir auch fürs Zuhören und vor allem, wir haben ja jetzt auch mein Modell nochmal ein Stück weiterentwickelt on the fly, während wir gesprochen haben. Also auch dafür vielen Dank.
Bleibt ja alles in Bewegung. Es wird mal wieder ein knapper, kleiner Podcast mit uns beiden.
Ja.
Ich danke dir.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.